Kulturwichtel präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal
Gremlins.
Willkommen zu einer neuen Episode der Klassiker der Filmgeschichte. Heute die Weihnachtsausgabe, eine besondere Ausgabe. Ich begrüße bei mir wie immer meine Mitpodcastenden Greta.
Hallo.
Und Duffy.
Guten Tag.
Wir haben euch heute einen Weihnachtsfilm mitgebracht bei den Filmklassikern. Ihr wisst Bescheid, Filmklassiker müssen immer mindestens 15 Jahre alt sein, sonst haben wir da keine Vorgaben von Genre oder ähnlichem. Und Duffy und Greta, ihr habt eigentlich so ein bisschen zusammen den Film ausgesucht. Wollt ihr mal sagen, welcher das ist?
Das ist Gremlins 1, Kleine Monster heißt er bei uns noch im Untertitel. Der ist aus den 80ern.
Genau.
1984, um genau zu sein.
Genau. Ja,
mein Geburtsjahr. Dein Geburtsjahr, ja. Ich bin ein kleines Tickchen jünger.
Ich bin ein kleines Tickchen älter.
Oh mein Gott.
Ja.
Gehört zu meinen Lieblingsfilmen tatsächlich. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass wir den hier heute besprechen.
Ja, und ich finde, für eine Weihnachtsausgabe ist das ein sehr gut geeigneter Film. Mhm. Dann jetzt mal die erste Frage an euch beide nacheinander. Greta, du dann vielleicht mal zuerst. Was macht denn Gremlins für dich zu einem Klassiker der Filmgeschichte?
Zum einen ist es so ein ganz typischer Film, der dieses, auch wenn er nicht von Spielberg selber Regie geführt wurde, so dieses spielbergische Feeling rüberbringt. Und das macht er halt durch die verschiedenen Aspekte wie Storyline, wie die Kameraführung ist, die ganze Ausstattung. Dann hat es natürlich auch den klassischen Effekt der praktischen Effekte tatsächlich drin. Also die Gremlins sind keine computeranimierten Wesen, sondern die sind halt wirklich gebastelt worden und dann so Stop-Motion-mäßig und Animatronic-mäßig gemacht worden. Und das ist schon zu dieser Hochzeit auch passiert, bevor dann Anfang der 90er am Computer gearbeitet wurde. Das macht es für mich zu einem Klassiker. Dann diese ganz typischen Figuren, du hast den jungen Hauptheld, du hast sein Love Interest, dann hast du irgendwas, was von außen was Ungewöhnliches in die Welt, in die Menschenwelt reinbricht und dann für Chaos sorgt, und das Ganze dann noch verpackt irgendwie in so ein Weihnachtssetting, das ist halt auch zeitlos. Also wenn man den Film heute noch guckt, funktioniert er halt auch immer noch relativ gut, finde ich.
Ja, für mich ist es deswegen vor allem Klassiker A, weil es für mich ein Kindheitsfilm ist. Also ich habe den halt als Kind gesehen, ist auch ein typischer Weihnachtsfilm eben für mich, weil ich, der lief halt traditionsmäßig im Fernsehen, weiß nicht, ob er noch läuft, kann ich gerade nicht beurteilen, weil ich seit Jahren kein Fernsehen mehr geguckt habe, aber früher lief der eben immer zur Weihnachtszeit dann auch, also meistens an den Feiertagen, gepaart mit dem zweiten Teil, meistens direkt im Anschluss und auch nachmittags, weil der heutzutage ja relativ zahm ist. Und das ist einfach so ein Stück weit ein Film, ich glaube, das hat so jeder Mensch einfach so eine warme, schöne Erinnerung so an Kindheit und an, also ich konnte den Film ja halt mitsprechen, als wir den neuen geguckt haben, und das ist schon so ein Faktor für mich, der hat sich sehr eingeprägt. Ich habe ihn sehr oft schon gesehen, und das sind so Elemente, und ich habe auch über die Jahre jetzt und tatsächlich auch erst in den letzten paar Jahren wirklich so die eigentliche Qualität entdeckt, was da an Zitaten drin ist, was der Film selber auch an Zitaten dann ja, wie soll ich das sagen, entwickelt hat oder hervorgebracht hat, wo andere andere Medien, andere Filme, andere Serien zum Teil sich bis heute drauf beziehen. Und also sehr einflussreich auch der Film, stilistisch und auch so vom popkulturellen, von der popkulturellen Bedeutung her. Und das macht für mich einfach zu einem großen Klassiker.
Mhm. Genau, also ich kenne den auch schon, seit ich ein Kind bin. Ich habe den, glaube ich, mit 11 oder so das erste Mal gesehen. Das heißt, da war der dann auch schon gute 10 Jahre alt, der Film. Und ich weiß, ich wollte danach unbedingt auf jeder Rummellosbude und ähnliches so eine Gizmo-Plüschfigur gewinnen.
Ich hatte eine.
Oh, ja.
Ich hatte einen Gizmo, ja.
Oh Gott, ich bin neidisch.
Den habe ich irgendwann an ein Mädchen verschenkt, woraus nichts geworden ist. Das heißt, der Gizmo war dann weg.
Und das Mädchen auch. Oh mein Gott.
Schlimm, das ist ja traurig.
Oh Gott. Ja, also ich weiß, ich fand den großartig beim Gucken. Ich habe den aber gar nicht so oft gesehen und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben den, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten nochmal geschaut. Genau. Und jetzt eben wieder in Vorbereitung auf die Sendung. Und er ist einfach großartig. Und je öfter ich den sehe, desto mehr fallen mir Details auf, die einfach toll sind und funktionieren. Während andere Filme schlecht altern und man zunehmend Sachen feststellt, wie blöde Rollenklischees und schwache Figurenzeichnungen oder ähnliches. Das finde ich bei Gremlins tatsächlich in dem Ausmaß überhaupt nicht, sondern der wird eher besser als schlechter, je älter ich werde und den gucke.
Ich glaube, der ist auch relativ gut gealtert, weil wenig Dinge da drin sind, die den Film irgendwie in die 80er Jahre versetzen. Klar, man hat die alten Autos, ein bisschen die alte Architektur, ist ja das typische Backlot da, ich glaube, das Universal Backlot, wo auch Zurück in die Zukunft mehr oder weniger spielt. Das ist schon sehr klassisch. Aber es gibt so wirklich sehr, sehr wenig, was den Film so in die 80er Jahre jetzt also manifestiert. Das könnte auch noch in den 90ern sein oder, ja gut, in den 2000ern vielleicht schon nicht mehr, aber es ist jetzt nicht mehr, es ist halt nicht so ein starker 80er Jahre Film wie beispielsweise Ghostbusters.
Mhm. Ja. Naja, es fällt halt auch einfach nicht so auf, weil die einzelnen Plotpunkte nicht so abhängig sind davon. Ne? Bei vielen anderen Filmen ist es so, wo, bei denen man heute sagen würde, ja, hätten Handy, dann wäre der Film nach 10 Minuten vorbei. Das ist ja bei Gremlins einfach nicht so. Da würden solche neueren technologischen Erfindungen gar nicht so viel ändern, meiner Meinung nach. Gut, vielleicht hätten sie die Möglichkeit, da kommen wir gleich, wenn wir vielleicht noch auf den Inhalt gehen, mit der Smartphone-Taschenlampen-Funktion noch ein bisschen besser sich zu verteidigen. Aber ansonsten ist ja die Grundstruktur des Films völlig davon unabhängig. Und das ist halt, das macht halt auch für mich so ein bisschen die Stärke des Filmklassikers aus, die Spielberg hat.
Genau, aber es ist gut, dass du gerade den Inhalt ansprichst. Möchte denn mal jemand den Plot zusammenfassen?
Ja, ich. Also wir haben den Erfinder Randall Pelzer, der in Chinatown unterwegs ist. Das ist kein näher benanntes Chinatown. Ich habe es immer für New York gehalten.
Ich habe das tatsächlich immer für echt China gehalten, lange Zeit. mir war das irgendwie echt lange nicht klar, dass der irgendwo Chinatown unterwegs ist. Okay. Fand ich immer sehr witzig.
Auf jeden Fall in irgendeinem nicht näher benannten Chinatown unterwegs und gerät dann an kleinen, jungen asiatische Abstammung, der ihn dann in den Laden führt. Und dem älteren Herren, der da eben diesen Laden führt, möchte er irgendwie seine Erfindung eben verkaufen. Also so ein Reisehygieneset mit Rasierer und Zahnbürste und hast du nicht gesehen, das funktioniert alles überhaupt gar nicht. Und er bemerkt dann so komische Geräusche im Hintergrund, so Tiergeräusche und kriegt dann eben diesen Mogwai vorgeführt. Dieses kleine, spitzohrige, das ist ein Äffchen, Tier, ein Häschen, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen, es ist nicht wirklich nachzuvollziehen, Fledermaus, irgendwas, aber eben ohne Flügel, eben Gizmo, den man ja auch kennt. Und er möchte Gizmo unbedingt haben, weil er sagt, nee, das kann ich gut vermarkten. Und der ältere Herr sagt dann, nee, das geht nicht, den darf ich dir auf keinen Fall geben, der ist gefährlich und das bedeutet eine Menge Verantwortung, den zu benutzen oder den zu besitzen. Ich möchte aber erst $100 geben, die nimmt er nicht an, $200 will er auch nicht haben. Aber der kleine Junge verkauft ihm dann eben den Mogwai für diese $200 mit den Worten, ja, wir brauchen das Geld, gibt Randall aber noch so 3 Regeln mit. Der Mogwai darf nicht nass werden, darf nicht grellem Licht ausgesetzt sein und vor allem darf man ihn nicht nach Mitternacht füttern. Warum das so ist, kriegt er nicht gesagt, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber er nimmt ihn also mit nach Hause und schenkt ihm eben seinen Sohn Billy. Der arbeitet bei einer Bank, hat ein kaputtes Auto, einen verschrobenen Nachbarn, die Vermieterin ist. Also man stellt sich das wirklich wie in so einem, es ist doch sehr typisch irgendwo. Ne? Also die Vermieterin, die den Hund nicht leiden kann. Später findet man auch raus, warum. Er kommt schon nicht zur Arbeit und bekommt dann irgendwie abends, als der Vater nach Hause kommt, auch diesen Gizmo eben geschenkt. Und Gizmo wird dann eben zu seinem Haustier. Irgendwann kommt dann Pete vorbei, gespielt vom großartigen Corey Feldman, noch in einer seiner frühesten Rollen tatsächlich. Pete überschüttet Gizmo versehentlich irgendwann mit Wasser. Und daraufhin multipliziert sich Gizmo. Und so kleine Kügelchen erst und aus diesen Kügelchen entwickeln sich weitere Mogwais. Und die fangen an, so ein bisschen Ärger zu machen und sind auch wesentlich aktiver, wesentlich frecher und aggressiver zum Teil auch, hängen irgendwann auch den Hund irgendwie draußen an die Lichterkette, die vorm Haus eben angebracht ist. Da verdächtigen sie zuerst natürlich die Vermieterin, die den Hund überhaupt nicht leiden kann, aber das stellt sich hinterher dann, also
es wird nicht endgültig aufgeklärt, genau. Aber
man verdächtigt, also relativ schnell weiß man, okay, das sind definitiv die anderen kleinen Mogwais, die das gewesen sind. Und durch einen Trick schaffen es die Mogwais dann eben, dass Billy sie nach Mitternacht füttert. Zwischendurch hat er noch einen von den Mogwais zu seinem Biolehrer gebracht, in die Schule. Den hat er dann, also das ist auch so eine richtig coole Szene dann später, der bricht dann da auch aus, wird auch gefüttert. Und über Nacht entwickeln die sich dann eben zu diesen Gremlins. Das sind so, also da, wo sie vorher noch so Plüschis waren, sind jetzt eher so echsenartig und also mit so einer reptilienartigen Haut, mit Schuppen, sehen auch so ein bisschen feucht aus, irgendwie immer, ne? Also
glitschig, ja.
Genau, so glitschig halt eben. Und die sind halt richtig aggressiv, verletzen Menschen. Billys Mutter, die dann eben in der Küche ist an dem Nachmittag, als die dann eben ausbrechen, wird dann von der ganzen Gruppe auch attackiert, kann die allermeisten davon auch ausschalten, was eine ziemlich krasse Szene ist.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden.
Okay. Stripe, also der mit diesem Irokesen-Haarschnitt, der kann dann auch entkommen. Das ist, glaube ich, der Einzige, der da irgendwie rauskommt. Und Gizmo kann sich in den Wäscheschacht flüchten. Und Billy kommt dann eben abends nach Hause und findet seine Mutter komplett aufgelöst in diesem Schlachtfeld, bringt sie zu Nachbarn und fängt dann eben an, so in der Stadt herumzuforschen, was da passiert ist. Die Gremlins fangen inzwischen an, alles zu manipulieren und kaputt zu machen, Leute zu töten, zu verletzen. Das ist das volle Programm, also es ist ein heilloses Chaos. Also nachdem sich Stripe, ich glaube, ins Jugendzentrum irgendwie im Schwimmbad noch tausendfach multipliziert eben. Genau. Überrennen die dann praktisch eben dieses Dörfchen und richten dann Chaos an, was dann durch erst nochmal die Freundin
Kate
genau, Kate, durch Kate und Billy dann eben endgültig dann in so einem, also erst in dieser großartigen Kinoszene, wo sie dann irgendwie 99,9% der Gremlins ausschalten und dann in einem großartigen Finale in so einem Spielzeuggeschäft dann eben gegen Stripe noch alle Gremlins ausschalten. Genau, das ist so grob die Handlung.
Genau, es gibt ein paar sehr großartige Einzelszenen dabei, die ich ganz toll finde. Greta hat es gerade auch schon angesprochen, die Szene, wo die Mutter die Gremlins niedermacht im Haushalt, ist großartig. Ich habe die auch auf der Liste gehabt, zum drüber sprechen. Als wir es jetzt nachgeguckt haben, habe ich auch zu dir gesagt, das ist richtig cool, total wehrhaft und eine richtig coole Mutter, weil die
genau. Ja. Also ich war halt, ich hatte den Film jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen und hatte die Szene nicht mehr so krass im Kopf einfach. Ich wusste, dass sie sich irgendwann mal damit auseinandersetzt, aber wie sie da auch ohne Probleme, also normalerweise hat man gerade auch noch zu den Filmen aus den 80ern eher so die Mutter, die dann eher in Panik und Hysterie ausbricht. Und selbst wenn sie das Küchenmesser hat, schafft sie es nicht damit, irgendwas Sinnvolles zu tun. Aber ey, die schlachtet ja einen nach dem anderen ab. Und ist richtig gewitzt dabei, ne? Also einen steckt sie in den Mixer, einen in die Mikrowelle und einen sticht sie richtig mehrfach ab. Also richtig krass auch. Ja. Das ist eine ungewöhnlich aktive, positiv dargestellte Mutter. Also muss ich mal echt sagen, sie wird auch so ein bisschen als der Gegenpol zu dem ein bisschen unfähigen Vater dargestellt. Das ist auch ungewöhnlich, finde ich.
Was ich halt krass finde, in einem der ersten Drehbuchentwürfe hätte sie sterben sollen.
Echt?
Also, ja, also einer der Gremlins hätte es irgendwie schaffen sollen, sie zu köpfen. Also die wollten dann auch relativ deutlich dann auch mit der Gewalt irgendwie hingehen. Hätten das also noch eine Stufe härter machen wollen. Und dann haben sie sich aber doch noch dazu entschieden, dass sie das überlebt. Und eben die Gremlins, also das ist ja so ein altes Horrorfilm-Klischee, was da auch so ein bisschen, so der erste Angriff der Monster. Man sieht ja so diesen Erstkontakt mit den Gremlins hat man ja in der Szene mit dem Biolehrer. Der einen eben an der Mogwais eben zum Untersuchen da hat, dem so ein bisschen Blut entnimmt und das mag der halt nicht. Und sobald der eben ein Gremlin ist, rächt er sich eben an diesem Biolehrer. Und das ist so ein, Also das, was Spielberg ja mit dem Weißen Hai gemacht hat, also das Monster so lange nicht zu zeigen, wie es irgendwie geht, weil es auch scheiße aussah. Also der Hai sieht ja nur wirklich nicht besonders hübsch aus. Er hat einfach das Beste draus gemacht und dadurch die Spannung erzeugt. Und das machen sie hier halt wieder. Also so lange, wie es irgendwie geht, die Monster zurückhalten. Und da ist eben der erste erste Kontakt mit einem Gremlin in dieser Klasse, in dem Klassenzimmer. Genau. Und dann hat man das Viech eben einmal gesehen. Es läuft dann durch den Lüftungsschacht weg. Und erst in der Szene mit der Mutter sieht man die wirklich einmal komplett, wie sie agieren. Wie aggressiv die überhaupt erstmal sind. Und ich finde es gut, dass man eben auch, also so ein Stück weit von diesem Trope, möchte ich es mal nennen, also die Mutter zuerst zu töten oder so die ersten Opfer, die Gremlins erstmal die ersten Opfer hinterlassen zu lassen, keine Ahnung, davon erstmal weggeht und die Mutter das eben überleben lässt und trotzdem die Möglichkeit hat, weil es muss ja nur einer überleben, das wird dann ja auch klar. Also, wenn ihr nicht alle von diesen Viechern tötet, einer bleibt übrig und ihr habt das gleiche Problem. Also, ihr müsst sie alle töten. So, das ist, glaube ich, so die Quintessenz dieser Szene, die dann dabei rauskommt. Und dann kann man die Mutter halt auch überleben lassen. Dann hätte das Opfer auch sonst nichts gebracht. Ne?
Aber trotzdem finde ich die Szene an sich schon ganz schön brutal. Also, ich meine, wie die Gremlins umgebracht werden, sieht man ja auch richtig krass, bis auf das Abstechen. Also man sieht, wie der in dem Mixer da zersplattert, man sieht, wie der in der Mikrowelle zerplatzt. Das finde ich schon, fand ich schon jetzt nochmal, ist mir so vorher gar nicht bewusst gewesen, fand ich schon ganz schön eklig auch, aber noch eine Nachfrage zu dem Biolehrer auch, hat der jetzt, ist der jetzt eigentlich gestorben oder war der nur betäubt?
Naja, also
es wurde nicht endgültig geklärt. Also es, man kann es so und so deuten. Er hat ja diese Spritze im Hintern stecken gehabt, was ja auch so ein wiederkehrender Gag in Filmen ist, dass irgendwer am Ende eine Spritze im Hintern hat, unfreiwillig. Und der Kopf vom Biolehrer ist nicht zu sehen, der liegt unterm Lehrertisch. Und er liegt aber reglos da. Also es könnte sowohl eine Betäubung sein, als auch, dass er tot ist. Es ist halt, also diese Szene, wie der Biolehrer angegriffen wird, ist so eine, wo ich immer die Krise kriege in Filmen, weil Leute ihre Hand irgendwo reinstecken, ohne zu gucken, was da drin ist. Also es gibt so einen ganz alten Filmklassiker mit Gregory Peck und Audrey Hepburn, wo sie in Rom sind. Audrey Hepburn ist eine Prinzessin inkognito, die so ein bisschen das echte Leben kennenlernen will. Und Gregory Peck ist Journalist und zeigt ihr so ein bisschen die Stadt. Und dann kommen sie an diesen Bocca della Verità-Brunnen. Und er sagt halt, ja, und da muss man die Hand reinstecken und dann da kann man nicht lügen und so, ne? Und dann wird ihm die Hand abgebissen, wenn man lügt und so. Und dann steckt er die Hand rein und zieht sie wieder raus und hat die aber im Hemdsärmel versteckt, dass es aussieht, als wäre die Hand ab und sie kreischt los und so. Und das ist halt sowas, was immer wiederkehrt in Filmen. Leute stecken irgendwo ihre Hände rein, um irgendwas zu ertasten oder irgendwas, ohne vorher zu gucken, was da ist. Und ich denke immer so, Leute, macht das doch nicht. Ihr habt nur zwei Hände. Wenn da eine weg ist, ist das ganz schön schlimm.
Ja, wobei, berechnet denn damit? Also, der hat diesen Mogwai da eben gesehen. Der hat ja auch so einen Forscherdrang. Also, du merkst ja so, der ist ganz fasziniert von diesem Tierchen. Also, redet mit dem und untersucht ihn eben. Also, muss halt dir vorstellen, das ist so ein kleiner Dorflehrer, der vielleicht ein bisschen mehr Ambitionen hat, als, weiß ich nicht, Filme zu zeigen im Biounterricht und möchte vielleicht mal auch was mehr machen als nur das und hat dann eben so die große Chance, da was zu untersuchen, was ein bisschen revolutionärer ist als nur den Unterricht. Und also ich finde, die Figur hat schon Motivation, dann auch einfach reinzugreifen. Und guck mal hier, ich habe den Schokoriegel mitgebracht und möchte da nicht was davon. Lecker, lam, yam, yam. Und der rechnet vielleicht auch einfach gar nicht damit, dass es aggressiv ist, weil er hat vorher gesehen, okay, der Mogwai ist halt wild und ein bisschen aufgedreht, aber dass der jetzt wirklich so ein Raubtier geworden ist, das konnte er vielleicht auch so gar nicht einschätzen. Also ich finde das schon nachvollziehbar, dass er da runtergreift und erstmal so, hier komm, ach, da bist du ja, hier willst du einen Schokoriegel essen, hier, ich gebe ihn dir. Na, klar, ich wäre auch anders reingegangen. Ich hätte den Schokoriegel einfach drunter geschoben und gesagt, na komm raus oder so.
Genau, genau. Aber, also es ist nicht völlig unlogisch, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen
ist unvorsichtig.
Ja, so ein bisschen leichtsinnig, genau. Das aber es passt halt zu dem Film auf jeden Fall. Der Lehrer ist eine großartige Figur, finde ich, solange er da ist, weil er halt wirklich ein sehr unterstützender Lehrer ist. Also so dieses Faszinosum von Billy eben auch an dem Mogwai teilt und unterstützt und sagt, ja klar, lass ihn hier, wir gucken mal, was da ist und dann auch so ein paar Sachen erklärt, auch als Peter noch mit dabei ist, so dieses Verpuppen erklärt und eben selber auch total neugierig ist, was das ist und was da passiert. Also es ist eine Rolle, die mir sehr gut gefällt. Genau, und was ich bei der Mutterszene noch toll finde, ist einfach, dass sie halt so mit, also ihr Haus steht im Prinzip voller nicht funktionstüchtiger Erfindungen ihres Mannes. Und sie weiß sich aber eben damit auch zu wehren. Also sie ist, das ist ihr Battlefield irgendwie so. Das ist ihr Kampfgrund so. Sie hat die Messer parat. Sie greift sich irgendwann später auch zwei Messer, nicht nur eins, um sich damit besser verteidigen zu können. Sie verteidigt sich als Schutzschild mit einem Klapptisch, den sie da in der Küche stehen hat. Als sie
das ist
einfach geil. Sie nutzt alles, was da ist. Und sie ist nicht so eine Überkämpferin, also so wird sie halt auch nicht dargestellt, sondern sie zuckt zusammen, wenn was neben ihr an der Wand zerschellt und wenn so, aber sie ist auch nicht so, dass sie verängstigt kreischend in irgendeiner Ecke sitzt und wartet, bis sie gerettet wird, sondern sie ist dann wirklich proaktiv und das gefällt mir an der Figur sehr gut und das gefällt mir auch an Billy sehr gut, der das auf die gleiche Art ist, also weil der halt auch nicht so dieser Überheld ist, der dann losgeht und sagt, ja und jetzt mache ich die Gremlins alle platt, weil es meine Verantwortung ist, der hat auch Angst, der hat Schmerzen, wenn er gegen die Gremlins kämpft und getroffen wird und alles. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen in dem Film, weil die einfach sehr, sehr greifbar und nachvollziehbar sind, die Figuren. Mhm. Genau.
Ja, da ist Billy auch echt so eine richtig gute Schnittmenge aus den Eltern. Auf der einen Seite weiß er sich kreativ zu helfen, was er wahrscheinlich so ein bisschen vom Vater hat. Mhm. Auf der anderen Seite hat er aber eben auch dieses pragmatische und das, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen von der Mutter noch ein bisschen mit. Also es ist schon beides irgendwie drin in ihm. Das finde ich schon echt gut. Mhm. Also er ist halt auch ein auch da, glaube ich, so ein bisschen der typische Spielbergische Held, sag ich mal. Mhm. So ein Everyday Joe. Er heißt ja auch Billy. Billy ist ja auch so ein bisschen der Allerweltsname damals gewesen noch. Aber halt eben nicht so übertrieben als Projektionsfläche leer, dass er überhaupt keinen Charakter hat. Er hat ja schon einen.
Genau, ja. Und auch ein sehr angenehmer. Also es ist mir auch in der ganzen Familie aufgefallen. Der Vater ist halt so als ambitionierter, aber nicht besonders erfolgreicher Erfinder so ein bisschen, das klingt jetzt eigentlich zu böse, aber so ein bisschen die Witzfigur der Familie. Er ist nicht wirklich eine Witzfigur. Also das ist das falsche Wort. Ich komme noch nicht auf das Richtige. Aber er ist so ein bisschen derjenige, der...
Ich würde sagen, so in der B-Handlung so ein bisschen das Comic Relief, weil... Es gibt nicht wirklich ein Comic Relief in der Haupthandlung. Also das sind eher die Gremlins selber, die dann witzig und überdreht sind, die so ein bisschen für die Comedy-Elemente herhalten müssen. Aber es gibt eben unter den anderen handelnden Figuren nicht wirklich Comic Reliefs. Und seine Szenen zwischendurch eben, der ist dann irgendwo noch so eine Erfindermesse, die sorgen dann so ein bisschen für die Erleichterung zwischendurch. Weil die Szenen mit den Gremlins sind schon verhältnismäßig düster und brutal, trotzdem die immer noch sehr cartoonig sind. Und fast schon zeichentrickhaft, also die Gewalt ist eben wie in einem Bugs Bunny Cartoon, was ja durch einen Gastauftritt von Chuck Jones noch unterstrichen wird, ne? Also dem Regisseur von den alten Bugs Bunny Cartoons, der mit Billy am Anfang auch in der Kneipe da sitzt. Also die ganze Gewalt und dieses Überdrehte ist halt mehr oder weniger aus den alten Cartoons entnommen, aber trotz alledem sind die halt wirklich gemein und brutal und mörderisch. Und du brauchst halt so, wo du sagtest, so Witzfigur, du brauchst halt zwischendurch immer so diese Telefonanrufe des Vaters, der dann eben immer wieder zu Hause anruft und sagt, na, hier läuft's immer noch nicht und was ist überhaupt los bei euch? Mhm. Und das brauchst du zwischendurch schon noch. Also trotzdem er ja immer so an diesem Punkt ist, mit seinen Erfindungen zu scheitern, behält er seinen Stolz und sein Erfindungsreichtum, sein Durchhaltevermögen. Und das macht ihn in der Sekunde greifbarer auf ein Stück weit. Ne?
Und auch sein Optimismus. Also er ist ja wirklich, also er ist ein unheimlich liebevoller Familienvater. Ja. Das auf jeden Fall, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, dass er halt auch nicht verbissen ist mit seinen Erfindungen und irgendwas, sondern die auch stolz seinem Sohn präsentiert, als er diese Erweiterung für diesen Badezimmerersatz zeigt. Und auch wie er eben wirklich, obwohl er seine Erfindungen nicht verkauft, trägt locker mal 200 Dollar hinlegt, um seinem Sohn diesen großartigen Mogwai mitzubringen als Weihnachtsgeschenk.
Wobei, als er dann merkt, dass die sich multiplizieren können, sagt er ja auch, oh, komm, dann machen wir irgendwie den großen Reibach mit, das Pelzer-Pad, nennt er das ja irgendwann dann auch, ne?
Genau.
Ja, ja, genau.
Und auch liebevoll mit seiner Frau alles. Und sie wiederum sehr, sehr unterstützend für ihren Mann. Also sie schätzt schon ein, dass seine Erfindungen nicht so besonders toll sind und nicht funktionieren und schnell kaputt gehen. Da gibt's auch so eine schöne Szene, als Billy morgens irgendwann in die Küche kommt und seine Mutter ist da und er will mit so einer Eiertrennmaschine von seinem Vater Eier trennen und es haut einfach nicht hin.
Dieses Ding. Ja, oder die Orangensaft-Szene.
Ja, es ist großartig, wie diese Sachen nicht funktionieren und wie die beiden sich aber liebevoll drüber verständigen, den Vater dafür auch nicht aufzuziehen oder irgendwas, sondern er wird einfach weiter unterstützt in dem, was er tut, weil es ihn auch glücklich macht.
Wobei ich ja, vielleicht kommen wir da in der Nachbetrachtung und auch vielleicht in der Betrachtung der Gremlins selber auch nochmal hin später, das jetzt mit einzufügen, wäre vielleicht ein Tickchen zu früh. Also diese ganzen Maschinchen, die nicht funktionieren, haben ja durchaus noch ein anderes, eine andere Symbolkraft als einfach nur eben diese Misslung der Erfindung, sondern das soll ja noch ein bisschen was mehr darstellen auch.
Ja. Und auch die Sachen mit dem Vater und mit dem nicht drüber reden und der ganze, der Film hat unglaublich viel Subtext und Andeutungen, aber da, wie gesagt, sprechen wir vielleicht dann später nochmal drüber. Wie fandet ihr denn quasi Billys Love Interest Kate?
Sie ist halt ein bisschen eindimensional. Also sie ist halt ein typisch, also das ist die einzige Figur, die ich tatsächlich ein bisschen flach finde in dem Sinne. Also sie ist halt eine Arbeitskollegin in der Bank von Billy, wo er auch arbeitet, und sie ist so der einzige Freund, die einzige Freundin, die er so hat, also im Sinne von Kollegialität und in Entwicklung dieser ganzen Geschichte fragt er sie dann tatsächlich auch irgendwann mal um Date. Was so ein bisschen so zaghaft so ein Love Interest eben wird. Im zweiten Teil sind die dann ja, Spoiler, auch verheiratet. Und also das kommt dann schlussendlich dazu. Aber wirklich was zu tun bekommt sie nicht. Also sie ist eben so die zweite Geige, so ein bisschen so der Sidekick in der Situation. Und darf man so ein paar Schalter drücken und ihm dabei assistieren. Das ist halt dann doch relativ typisch und abziehbildmäßig für die 80er Jahre. Das ist so das einzige Ding, wo ich heute immer noch so ein bisschen cringe. Also diese Figur ist mir immer auch so ein bisschen zu wenig.
Also ich fand auch, sie ist ja, hat eine Szene, wo sie alleine in der Bar, in der sie auch abends noch zusätzlich arbeitet, mit den Gremlins zu tun hat, in der es ganz viele großartige Anspielungen auf andere Filme gibt. Foodless zum Beispiel oder Flashdance, ich bringe die immer durcheinander, egal. Und die da Remi Demi machen und sie halt so ein bisschen echt verschreckt ist und sagt, ja, ich bediene euch ja, aber beißt mich bitte nicht und so, weil sie die schon ein bisschen eklig findet und dann irgendwann mitkriegt, okay, die haben Angst vor Feuer und vor Licht und sie mit so einer alten Polaroid-Sofortbildkamera wegflasht sozusagen, also hier Flashlight, Blitzlicht. Genau. Blitzdingsen ist wieder was anderes auf der anderen Seite. Und sich damit so ein bisschen aus dieser Bar befreit, da dann aber auch schon schlussendlich nur mit Hilfe von Billy, der kommt mit seinem Auto und mit den Scheinwerfern reinleuchtet und noch ein paar Gremlins mit dem grellen Licht verschreckt. Da hatte ich erst gedacht, so, okay, als sie das mitkriegt, dass sie sich gegen die wehren kann, wird das ein bisschen stärker, aber es bleibt tatsächlich dabei, dass sie wirklich neben Billy herläuft. Diejenige ist, die gerettet wurde von Billy und ansonsten, naja, eher so die Cheerleaderin ist, so ein bisschen, sage ich mal, für Billy, wenn es darum geht, gegen die Gremlins zu kämpfen. Als sie dann in diesem Department Store sind, sieht man sie, wie sie irgendwie dann ein paar Lichtschalter drückt und so, um Stripe fertig zu machen. Aber ja, auch da irgendwie ist sie weit mehr als die Mutter, so diese verschreckte Frau in Nöten, die zwar mithelfen kann, wenn es denn sein muss, aber eigentlich lieber sich verkriechen würde. Das fand ich auch ein bisschen schade.
Sie darf dann ja im weiteren Verlauf, also der Film wechselt ja sehr erfolgreich zwischen Comedy und Horror. Und es gibt dann ja irgendwann so die Szene, wie sie dann eben darüber erzählt, wie sie eben erfahren hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und
ja, das wollte ich gerade noch sagen.
Ach so, ja. Es ist so ein, ich bin immer so ein bisschen so hin und her gerissen. Ich mag die Szene eigentlich sehr, weil während Billy da noch irgendwie am Machen ist und am Planen ist und guckt, ob die Telefone funktionieren, ist sie eben da und erzählt. Und ich mag einfach diesen Stimmungswechsel. Der kommt einfach so ein bisschen aus dem Nichts und das reißt dich erst mit runter und du denkst so, okay, what the fuck. Also das ist so ein bisschen so, ich mag den Moment total gerne, aber es verleiht ihr keine Tiefe, sondern es ist so ein Arschtritt, ein weiterer Arschtritt, den diese Figur noch bekommt, und obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Ja, also ich bin tatsächlich bei der ganzen Figur hin und her gerissen und ich sehe die Szene halt persönlich, für mich war das genau andersrum. Ich mag die Szene überhaupt nicht, weil sie so plötzlich kam und das irgendwie überhaupt nicht zum Rest passte und so. Also, und auch, ich mag auch nicht, wie Billy damit umgeht. Also er geht ja gar nicht eigentlich damit um. Sie erzählt quasi das größte Trauma ihrer Kindheit und er hört nur so halbherzig irgendwie zu. Also hatte ich den Eindruck, das fand ich schon so ein bisschen seltsam. Und das, also ich fand schon am Anfang so die erste Andeutung, wo es darum geht, dass sie nicht Weihnachten feiert eben, fand ich erstmal einen interessanten Ansatz, weil das ja schon gerade für Amerikaner schon ziemlich ungewöhnlich ist, egal welcher Religion man angehört. Billy sagt ja dann auch, bist du Buddhist oder sowas? Macht sich also so ein bisschen drüber lustig. Das ist auch, fand ich erstmal so, huch, okay, das passt eigentlich auch nicht so in die Zeit der 80er, wo man über sowas irgendwie kritisch nachdenkt. Und die Szene kam halt dann auch wirklich so völlig überraschend und auch sehr krass einfach. Also deswegen... Also wenn sie gesagt hätte, wenn es damit geendet hätte, dass er einfach die Familie verlassen hat oder so, hätte ja auch gereicht. Mhm. Aber dass der Vater sich im Kamin das Genick bricht und da drin dann quasi verrottet, ist schon echt krass. Also
Entschuldigung. Ja. Du warst noch nicht fertig, tut mir leid.
Ja, ich wollte halt nochmal allgemein zu Kate. Also ja, ich finde auch, dass sie manchmal sehr 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 Sidekick passiv ist, aber andererseits ist es ja so, ne, sie wird von ihm in der Bar gerettet, aber sie rettet ihn ja dann vor Stripe in dem Moment, wo er mit der Kettensäge attackiert wird.
Ja, genau.
Und da hätte Belly eigentlich gar keine Chance. Wenn sie da nicht in dem richtigen Moment mitgedacht hätte und die richtigen Lichtschalter gedrückt hätte, dann wäre das ganz schnell ganz krass geendet. Also sie revanchiert sich da. Also sie ist nicht diese typische Damsel in Distress, die sich auch überhaupt nicht zu helfen weiß. Aber andererseits gebe ich euch vollkommen recht, sie hat trotzdem nicht so viel zu tun. Also es ist schon ein bisschen, der Charakter ist noch ein bisschen unausgereift, hatte ich das Gefühl. Oder vielleicht haben sie sich dann doch nicht so viel getraut. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie einfach auch noch nicht ganz so weit in der Zeit. Aber also das ist so echt so der Charakter, wo man sich sehr, sehr stark dran reiben kann.
Ja, sie ist vor allem einfach sehr austauschbar. Also es ist jetzt irgendwie nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, es hätte auch ein Kumpel von ihm sein können, weil, also ich fand, diese Love-Interest-Schiene ist relativ dünn gefahren worden. Also es ist jetzt nicht so dieses ganz Große, wo sie sich am Ende auch völlig erleichtert über den Sieg, wo du ganz in die Arme fallen und küssen oder sowas. Das Gott sei Dank nicht. Aber er hätte auch mit einem Kumpel unterwegs sein können, so ein bisschen, der die Lichter dann anmacht in diesem Sportgeschäft oder in diesem Department Store.
Ja, hätte auch Pete sein können. Ne?
Hätte auch Pete sein können. Genau. Also es ist halt so, also sie ist halt sehr blass als Figur tatsächlich. Ich habe auch gedacht, in dem ersten Moment, wo sie sagt, sie findet Weihnachten doof und so diesen kurzen Rant auch loslässt, wenn jemand Thanksgiving nicht mag, dann applaudieren ihm alle, aber wehe, du sagst, du magst Weihnachten nicht, dann gehen sie alle auf dich los und attackieren dich und so. Da ich so, okay, da kriegt die Figur Tiefe. Es ist dann aber mit dieser wirklich, wirklich schaurigen Geschichte über den Tod ihres Vaters aufgelöst hat. Ich meine, es ist wirklich so, die ist schon wieder so schlimm, dass man nicht weiß, ob man drüber lachen soll.
Ja, also, das ist genau das Ding.
Ne, also die Idee ist ja irgendwie gewesen, vom Vater sich als Weihnachtsmann zu verkleiden und die Familie zu überraschen, indem er den Kamin runterkommt, als sie 9 Jahre alt ist oder so. Ne? Und ihr Schlusssatz zu dieser Geschichte ist auch, und so habe ich erfahren, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und ich denke so,
Ich find das war dein Learning?
Genau.
Ich find die Szene halt, deswegen, also das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich sie gut finde, also im Gegensatz zu dir, Greta, dass das einfach insgesamt in den Ton des Filmes passt. Das ist zwar ein Weihnachtsfilm, aber das ist im Grunde genommen der genaue Gegenentwurf zu Weihnachten, was da passiert. Also dieses Chaos, diese Gewalt zum Teil, auch dieser Horror, das sind ja kleine Monster. Der Untertitel ist kleine Monster und die kommen uns heute vielleicht gerade Gizmo sehr niedlich vor. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das Raubtiere sind und mit all ihrer Skurrilität und diesem ganzen Witz und zum Teil auch drolligen Cartoon-Charme, den die Figuren halt haben, sind das halt wirklich gefährliche Tiere, die halt anfangen, Geräte zu manipulieren, Kabel rauszureißen, Leuten auf den Kopf springen, denen die Krallen irgendwie auf die Brust, also Billy wird ja irgendwann wirklich einmal so die Brust entlang gekratzt und rennt dann auch den Film über mit einem Verband, weil die Hand angekratzt worden ist. Also das ist halt alles andere als Weihnachten, was da passiert. Und dann auch zu sagen, na, es gibt eben Menschen, die halt noch einen tragischen Hintergrund haben, warum sie Weihnachten nicht toll finden. Also es ist krass und ja, es kommt auch so ein bisschen unmotiviert, aber es passt halt in den Ton des Films irgendwie für mich rein.
Passt das? Also es ist, ich sag mal, die Geschichte selber, so wie sie funktioniert, wie sie da erzählt, ist im Prinzip die komprimierte Version dessen, was bei Gremlins auch so ein bisschen passierte. Ja. Also ne, du hast einen großen Horroranteil, du hast viel so Spannung, weil du lange nicht weißt, was wird aus diesen Verpuppungsstatus schlüpfen. Ne? Also das, die werden ja nicht sofort zu Gremlins, sobald sie gefressen haben, sondern sie puppen sich erstmal.
Kommt auch so dieser Nebel raus, wie bei Alien dann
auch. Ja, genau. Und das ist im Prinzip nochmal komprimiert in ihrer Weihnachtsgeschichte drin. Also das funktioniert in der Hinsicht schon ganz gut. Ich fand die Szene, es ist immer so diese Mischung zwischen Gott, wie großartig, und gleichzeitig so fühle ich mich selber immer so ein bisschen awkward. Also dieses, oh Gott, was würde ich jetzt in so einer Situation sagen? Ich verstehe, dass Billy da nicht drauf eingeht, weil was sagst du in so einem Moment zu einem Menschen?
Ja, aber so. Er geht ja nicht mehr hin und umarmt sie oder so. Also nee, das finde ich dann schon so.
Ja, nee, also Gizmo ist da wesentlich anteilnehmender. Den sieht man auch die ganze Zeit, wie er die Augen verdreht und irgendwie sowas, so die Ohren wackeln entsprechend,
genau.
Während sie das erzählt. Also er ist da, Gizmo ist da wesentlich anteilnehmender als Billy, wobei Billy auch echt damit abgelenkt ist, irgendwie Verteidigungsmaßnahmen gegen die Gremlins herzustellen. Und
wahrscheinlich reicht Gizmo da auch so als Sympathieträger oder auch so ein bisschen als Projektionsfläche für Kinder. Also dass man dann, das muss dabei jetzt leid tun, da hat jemand was Schlimmes erzählt, und da muss man jetzt so und so drauf reagieren, während Billy ja schon so der Actionheld ist in dem Film. Ne?
Ja, wobei, da muss ich noch, also das finde ich auch sehr, sehr positiv in dem Film. Es gibt, was ja eigentlich relativ ungewöhnlich für die 80er ist, es gibt keine One-Liner. Es gibt keine, also bevor jetzt irgendwie Billy den oder irgendwer in Gremlin nochmal final eins mitgibt, die Mutter sagt, nee, es gibt keine dieser typischen für die 80er so Hasta la vista, Baby oder so.
Yay, Schweinebacke oder sowas. Ja.
kommt in dem oder friss das oder irgendwie sowas oder das gibt's in dem Film überhaupt nicht. Und das ist halt schon, das ist mir schon in dem Fall sogar positiv aufgefallen, weil ich finde, das hätte überhaupt nicht gepasst. Überhaupt nicht.
Nee. Das stimmt. Wo wir aber gerade über Gizmo als Sympathieträger für Kinder und so gesprochen haben.
Als Merchandise.
Genau, Merchandise, ganz wichtig, genau. Ich bin so niedlich, ihr braucht mich dringender als Luft zum Atmen, kauft mich. genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast beim Gucken gesagt, es gab diese Szene, als Gizmo sich schon multipliziert hatte, die anderen Viecher aber noch Mogwais waren, noch keine Gremlins. Vor dieser gefährlichen Nacht-Mitternacht-Fütterung. Und da hatte ich gesagt, so wie zivilisiert Mogwai gegenüber den anderen wirkt, ne? Und wie uninteressiert der an dem ganzen Gehampel ist und so. Und hast du gesagt, du hättest da noch was zu sagen?
Ja, das würde ich hinterher gerne dann in diesen Headcanon-Theorie-Block mit reinpacken.
Also, ja, aber dann möchte ich auch noch mal an dieser Stelle zum Ausdrücken, wie unglaublich knuffig dieses kleine Wesen ist. Allein, wenn er dieses Weihnachtsmützchen auf.
Er sitzt an dem kleinen Keyboard und spielt mit Billy die Melodie nach, die er immer singt. Oh, das ist so süß.
Korrigiert auch den einen falschen Ton, den Billy spielt, und so total süß und ganz knuffig. Und ich habe halt auch, also ich liebe ja diese Animatronics, diese Puppen aus den alten Filmen. Ich bin ein riesiger Fan von. Wenn es gut gemacht ist, finde ich auch CGI toll, aber ich liebe einfach diese echten Puppen. Also ich fand E.T. großartig, den es ja echt gab, sozusagen zum Anfassen.
Ich hatte als Kind panische Angst vor E.T. Ich habe den Film damals nicht gesehen.
Nee, der hat so schöne große Augen gehabt, ich mochte E.T.
Dieser komische Riesenpimmel.
Ja, also mit dem Hals, das war schon schwierig.
Ja.
Das stimmt, der Hals war komisch. Aber ich habe auch sofort mit diesen, auch mit der Mimik von Gizmo sofort diese Fuchur-Figur aus den ersten Verfilmungen Unendliche Geschichte assoziiert, der auch diese großen Kulleraugen hat, die so ein bisschen so ganz leicht planlos hin und her rollen. Also wurde gesagt, man sieht, dass da eine Mechanik dahinter steckt. Es ist nicht so eine ganz natürliche Bewegung, aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und genauso liebe ich die Ewoks aus den Star Wars-Filmen, die auch so. Also Gizmo ist dann noch mal kleiner als die Ewoks, aber auch so ein zapsiges kleines Teddybärchen-Ding irgendwie so.
Ja, wobei die halt für die Nahaufnahmen von Gizmo tatsächlich, ich glaube, dreimal so große Animatronics verwendet haben. Einfach um diesen Detailgrad eben auch hinzukriegen mit den Motoren und den Lippenbewegungen. Und also immer wenn Gizmo nahe zu sehen ist, es ist eben ein riesiges Gesicht praktisch von einem Gizmo eben. Und ansonsten ist es eine kleine animatronische Puppe. Und die Gremlins später sind zum Teil auch einfach nur Handpuppen. Mhm. Also wo du siehst, dass es einfach nur so eine Klappmaulpuppe ist, die so ein bisschen ah, macht.
Ja, so wie die Muppets.
Genau.
Und das die bewegen sich auch manchmal so. Ja,
so die Hände in die Luft schmeißen. Applaus. So ein bisschen Kermit. Nee, aber das macht so auch den Schatten der Viecher aus. Ja. Die werden dadurch ein bisschen, also ich glaube, gerade bei Puppen ist es, je weiter sie von der Realität weg sind, desto leichter kann man sie akzeptieren. Also auch so ein Elmo oder ein Krümelmonster oder irgendwas in der Richtung. Die kannst du deswegen so akzeptieren, eben weil sie nicht realitätsgetreu sich bewegen, sondern weil die eben noch so einen Knuddelcharme haben. Und das ist eben bei den Gremlins ganz genauso. Also ich glaube, wenn tatsächlich irgendwann mal diese seit, ich weiß nicht, 10 Jahren im Gespräch seiende Fortsetzung kommt.
Sollen sie einfach
lassen, irgendwie, keine Ahnung, weil das kann nur furchtbar werden, weil die werden keine Puppen einsetzen, das machen die einfach nicht.
Nee, und das ist tatsächlich so ein Charme, den dieser Film einfach hat und auch der Nachfolger noch. Dadurch, dass diese ganzen überirdischen Wesen, sage ich mal, eben diese Puppen sind und greifbar sind. Du hast eine andere Art, wie die Schauspieler darauf reagieren können und damit agieren können auch.
Die gucken keinen Tennisball auf dem Stock an.
Nee, oder? Genau, sondern sie haben wirklich... Also Billy, Zach Galligan hatte halt eine echte Gizmo-Puppe, die niedliche, die er angucken und niedlich finden konnte. Und das macht einfach doch noch mal was aus. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, ein guter Schauspieler kann das auch mit einem Tennisball.
Ja.
Aber es ist einfach auch für mich als Zuschauerin noch mal irgendwie was anderes, gerade wenn es machbar ist. Ne? Ja. Also jetzt eine riesige Smaug-Puppe im Hobbit ist schon ganz schön aufwendig, um da zu sagen, okay, und da können wir die Darstellenden in echt Größe daneben stellen und damit interagieren lassen.
Hat Spielberg damals bei Jurassic Park nicht aufgehalten, hat er gemacht.
Also das ist richtig.
T-Rex war da.
Ja, und es war nicht bei Jurassic Park auch so großartig, es gab ja immer wieder so, ich weiß nicht, wie ernst die Leute das gemeint haben, aber Leute, die auf Facebook oder ähnlich gesagt haben, die Dinosaurier-Trainer damals von dem ersten Jurassic Park, die haben echt gute Arbeit geleistet, so nach dem Motto, wären echte Dinosaurier gewesen.
Ja.
Und die sehen halt auch einfach, die sehen einfach gut aus und sie sehen auch immer noch gut aus. Und ich
wobei ich unterstelle, dass man einfach keine Referenz hat. Man weiß halt nicht, wie ein Dinosaurier rumläuft. Deswegen ist es halt so glaubhaft. Aber es ist eine andere Diskussion.
Das ist eine andere Diskussion. Aber es ist halt einfach auch so ein... Es fühlt sich echt an. Und ich habe den Eindruck, so Puppensachen, gerade wie Gremlins, wie Fuhre aus der unendlichen Geschichte oder auch die anderen Gestalten aus der unendlichen Geschichte. Und all diese Figuren, die Filme altern besser als CGI-Filme. Die sind teilweise nach 5 Jahren, sieht man schon, boah, was für ein schlechtes CGI und regt sich drüber auf, wenn man die wieder sieht. Und zu Recht, klar, weil das CGI weiterentwickelt wird. Bei Puppen kannst du sagen, okay, die sind vielleicht schlecht gestaltet oder ähnliches. Ja, dann ist es ein schlechter Puppenmacher gewesen, der es gemacht hat. Aber wenn du eine gute Puppe dastehen hast, dann wird die nicht alt beim... Also, ne, der Film ist jetzt, wie gesagt, von 84, das sind 33
Jahre. Ja.
33 Jahre, das ist unfassbar.
Sag's nicht laut.
Ich sag mal so, ich bin schlechter gealtert als der Film.
Da möchte ich dir widersprechen, aber...
Ja,
Stapelt. aber auf jeden Fall. Aber ich meine, der Unterschied liegt auch daran, dass natürlich, wenn man mal genau hinguckt, die Gremlins fast immer nur statisch wirklich zu sehen sind.
Mhm.
Die bewegen sich sehr selten wirklich aktiv von links nach rechts oder so. Du siehst sie vielleicht mal so auf einem Kronleuchter hin und her schwingen oder sowas. Mhm. Da siehst du aber, da bewegen sich die Gremlins selber auch nicht. Das heißt, da hat man einfach nur eine Puppe hingehängt. Es gibt eine Szene, und das ist mir direkt dann auch ein bisschen negativ aufgefallen, wo die neu geschlüpften, aus dem Schwimmbad geschlüpften Gremlins dann über die Stadt herfallen, wo sie so rauskommen und so breit über die Straße laufen. Da sieht man, ich glaube, dass es, dass die das mit Stop-Motion gemacht haben, weil so sieht's aus. Da sieht man den Unterschied, dass da sieht's nicht ganz so cool aus. Aber in der Bar-Szene, in der Kinoszene, da sitzen die halt vor allem oder hängen irgendwo dran und bewegen sich halt wirklich nicht so viel. Und das haben die halt, die Filmemacher, deswegen clever gemacht, dass sie es so gemacht haben, weil dadurch fällt es halt auch nicht so auf. Da mussten die halt auch nicht so viel darstellen. Bei CGI ist es ja so, das fällt vor allem dann auf, wenn die sich irgendwie bewegen, wenn Schattenwurf nicht funktioniert, wenn Menschen damit interagieren und es muss schnell passieren. Da haben sie halt damals auch, wie schon vorher von euch gesagt, dass die bei Weißen Hai auch das Negative, dass sie nicht das Budget hatten und dass der Hai nicht gut aussah, einfach umgedreht haben. So haben sie es hier halt auch gemacht. Ne?
Also später auch in dieser Kinoszene, wo sie die Viecher einfach nur mal multipliziert haben, optisch auch eben. Ne, die werden da keine 120, ich weiß nicht, wie viele Gremlins in so ein Kino reingehen. Die werden die nicht gehabt haben. Und die machen da einfach so ein bisschen auch die Not zur Tugend, einfach zu sagen, die sitzen halt in den Kinosesseln und man kann es da hin und her wackeln lassen. Und auf die hinten achtet man gar nicht mehr, weil die vorne mit Popcorn schmeißen. Also das ist... halt so cinematorisch extrem geschickt gelöst gewesen. Ja.
Genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass mit den wenigen Bewegungen, die sie haben, die Viecher wirken halt trotzdem schweinebedrohlich.
Ja.
Du hast halt wirklich als Zuschauerin oder als Zuschauer Angst vor diesen Viechern. Also, ja, jetzt um die Figur, also du hast Angst um die anderen Figuren im Film, um die menschlichen Figuren im Film. weil allein durch diese Szene, wie der ratzfatz der erste Gremlin aus dem Biologielehrerraum durch diesen Lüftungsschacht wahnsinnig schnell, also die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen können, wird dargestellt im Film, aber ohne, dass du dabei die Figuren siehst.
Genau, du hörst einfach nur dieses Trappeln durch den Lüftungsschacht.
Genau, ne? Trappeln durch den Lüftungsschacht, wie schnell der von Lehrertisch in diesen Lüftungsschacht durchbricht, ohne dass du es sehen kannst. Ja. Du siehst die Geschwindigkeit, mit der die agieren, ohne dass du dabei die Puppen sehen musst. Mhm. Und das ist wahnsinnig gut gelöst, weil du eben wirklich, du hast diese tollen Puppen, die sich vielleicht im Zweifelsfall nicht im Detail super gut bewegen könnten. Aber filmisch ist es so dargestellt, dass du eben mitkriegst, okay, die sind schnell, die sind gefährlich, die sind auch stark, die haben gewisse Kräfte, die sie mitbringen und können bestimmte Dinge eben auch beeinflussen. Also es gibt diese großartige Szene mit dem Nachbarn, der ja auf alles aus dem Ausland schimpft. Mhm. Der auch der erste ist, der den Begriff Gremlins in den Film bringt, nämlich als diese, was es ja auch in einem größeren Kontext tatsächlich gewesen ist, als kleine Geister, Kobolde, Wesen, die Technik manipulieren, ja. Maschinelles manipulieren. Und er sagt halt immer so, ja, diese ganzen ausländischen Autos und ausländisches Fernsehen und bla, das ist alles mit Gremlins drin und alles versifft von dem ganzen Zeugs und so und nur amerikanische Produkte und fährt immer mit seinem amerikanischen Schneeschieber durch die Gegend.
Das ist heutzutage schon irgendwie ganz interessant, diese Figur,
ja.
Ne?
Ja. Ja, also es ist tatsächlich, ich habe im ersten Moment auch gedacht so, ist das noch Patriotismus, was ich auch schon grenzwertig finde als Haltung, oder ist das schon Rassismus?
Ich habe dann gleich in meinem Headcanon-Bereich gleich eine Erklärung dafür.
Und der ist keine unsympathische Figur, dieser Nachbarn. Also immer, wenn du diese Sachen sagst, so, ja, dieses ausländische Kram ist alles Mist, dann zuckst du immer so zusammen. Mhm. Aber es ist eigentlich ein netter Kerl. So, ne? Das ist ein netter Nachbar von Billy, bietet ihm auch an, ihn zur Arbeit zu
fahren. Also ich finde die Figur, vielleicht wenn wir gleich in meinem Headcanon-Bereich dazukommen, also zu 100% nachvollziehbar. Ja. Also auch mit diesem, wie du sagtest, ich finde es gar nicht so rassistisch. Mhm. Erklär aber auch gleich, warum.
Mhm. Und genau, und darauf wollte ich hinaus, dessen Schneeschieber, dieses riesige Teil da, das wird halt auch von den Gremlins gekapert und einmal komplett durch die Hausfront von dem
gefahren.
Was auch eine geile Szene ist, weil er irgendwie gucken will, absolut, ob die Antenne vom Fernseher irgendwie runtergefallen ist vom Dach oder so, und dann kommt dieser Schneeschieber durch seine Hausfront gefahren.
Aber das ist halt auch das, was ich meine mit dieser cartoonigen Zeichentrickgewalt, die in dem Film einfach drin ist. Also in weiß ich nicht, bei Jurassic Park sieht man keine Dinosauriern auf Autos durch irgendwelche Häuser fahren. So, da ist ja allein schon dieser Velociraptor, der diese Türklinke runterdrückt, schon sehr seltsam. So, ne? Das ist ja das Maximum, wohin sie hingehen. Und die Gremlins sind hier einfach so, also die sind fast wirklich wie Bugs Bunny und Daffy Duck ein Stück weit. Ne?
Ja. Ja, also anders, es gibt ja tatsächlich einen Film, der heißt nur Gremlin. Und das ist ein Horrorfilm, und das ist wirklich ein Horrorfilm. Also der sieht so ein bisschen aus wie die Spinnen-Gremlin-Variante aus dem zweiten Gremlin-Film. Und da machen sie es nicht cartoonig. Also ich meine, das hätten sie halt in dem Original Gremlins auch machen können, weil die haben ja Klauen, die wirklich krass spitz sind, und die haben Reißzeihengebisse und so. Also die könnten dich auch zerfetzen, wenn sie wollen. Ja. Aber sie sind halt auch irgendwie so selbst, also das ist auch so eine Charaktereigenschaft von den Gremlins, dass sie dich nicht einfach nur angreifen und umbringen, sondern die haben auch so ein perfides, weiß ich nicht, so eine Vorliebe, so eine perfide Vorliebe, dich irgendwie ganz heimtückisch fertig zu machen, wie die alte Frau mit ihrem Treppenlift.
Ja, oh ja, der Treppenlift, das war geil. Das war richtig gut. Oh Gott, diese Szene war großartig. Wo auch noch zwei Charaktere zum Tragen kommen, die auch so ein bisschen so ein Filmtrope aus dieser Zeit sind. Yeah. Aus heutiger Zeit noch so ein bisschen, weil ich finde auch in Stranger Things hast du diese zwei Polizisten.
Ja.
Der ist ja auch in diese Zeit gesiedelt, Stranger Things, aber du hast ja diese zwei unfähigen Cops, den Sheriff und den Deputy. Zu denen Billy auch hingeht und um Hilfe bitte, weil er sagt, Gremlins, und die werden gleich die ganze Stadt überfluten, weil die sind in dieses Becken gefallen mit Wasser und jetzt multiplizieren die sich. Und die, ja, alles klar, geh mal nach Hause.
Wobei, ich habe dann während des Films, haben die mich jetzt heute, weil ich den Film tatsächlich in den letzten paar Jahren auch mal wieder gesehen habe, sehr an die beiden Polizisten in Tarantula erinnert haben, was ein 50er-Jahre Spinnenmonsterfilm ist in Schwarz-Weiß. Und die beiden könnten exakt aus dem Film eben kommen, die eben auch mit den Füßen oben auf dem Schreibtisch dann eben am Chillen sind, und dann läuft dann irgendwann eine Vogelspinne über den Schreibtisch und der eine haut die noch tot, und dann parallel dazu rennt aber eine, ich weiß nicht, 20 Meter große Vogelspinne draußen in den Bergen rum. So, also die sind schon sehr an die beiden auch angelehnt. Mhm. Also das könnten fast die Zwillingsbrüder sein, hätte ich fast gesagt, ja.
Genau. Ja, die inkompetenten Cops sind, glaube ich, schon eine sehr, sehr alte Trope. Das soll halt einfach auch, ne, es ist auch immer so ein bisschen, die müssen auch so sein, weil sonst hätte ja der Held keine Heldenfunktion. Wenn einfach die Polizei übernimmt und dass ich das und das könnte, dann ist ja der Held nicht mehr wichtig. Aber die müssen halt zeigen, die offiziellen Kanäle sind nicht in der Lage, die Bedrohung zu beseitigen und deswegen muss der Held ran.
Genau. Aber das hast du halt in Gremlins, genauso wie das in Stranger Things hast, das sind halt so kleine Örtchen, wo halt nie irgendwas passiert. Mhm. Da ist nie irgendwas los und auf einmal bricht da die Hölle aus. Ja. So, die sind da nicht drauf vorbereitet. Wenn da mal eine Katze auf dem Baum sitzt, ist das irgendwie schon High Life. Also von daher. Mhm.
Genau, also das Schlimmste, was die wahrscheinlich kennen, ist Jugendvandalismus, wenn dann mal irgendwie nach einem Footballspiel oder so sich die Fans betrunken haben und irgendwo mal eine Autoscheibe einschlagen oder sowas. Und dann kommt da so eine Horde kleiner Monster und macht einfach mal richtig Chaos und richtig einen drauf und verletzt und tötet Leute.
Und selbst als sie dann tatsächlich im Auto sitzen und das beobachten, verstehen sie es halt immer noch nicht, obwohl es ihnen halt vorher erklärt worden ist. Sie können das nicht greifen. Und ich glaube, das macht die beiden auch so ein bisschen sympathisch. Also ich finde sie unheimlich herzlich und süß und da wo sie mir bei Stranger Things ein bisschen auf die Nerven gehen, weil du hast es einfach irgendwann, okay, die können nichts, wissen wir jetzt, Hoppa macht den ganzen Job. Also die sind hier in dem Film, wahrscheinlich weil sie auch nur punktuell gezeigt werden, noch relativ sympathisch.
Ja. Genau. Ja, also weil sie auf eine sehr nachvollziehbare Weise agieren, die nicht negativ ist. Mhm. Also bei Stranger Things sind das ja eher so, die lästern dann auch mal die beiden und machen sich lustig über Leute und so. Und klar fangen die beiden in Gremlins auch an, erstmal Billy so ein bisschen auszulachen, sagen, Junge, das nächste Mal ein bisschen weniger Weihnachtsbunt und so, ne, geh mal nach Hause. Ist aber eine natürliche Reaktion, würde ich jetzt mal sagen, auf jemanden, der mit so einer Story um die Ecke kommt.
Ja.
Ne, wenn du noch keinen anderen Beweis dafür gesehen hast. Also er hat zwar Gizmo dabei, um den zu zeigen und so, aber der sieht halt auch überhaupt nicht bedrohlich aus. Also wenn du Gizmo siehst und jemand sagt dir, und dessen Brüder greifen die Stadt und denkst so, ist okay, haben wir alle ein plauschiges Flüchtchen so zu Weihnachten, ist doch nett.
Genau.
Aber als sie dann im Auto sitzen und gesehen haben, wie Mrs. Deagle, die so ein bisschen die Antagonistin des ganzen Ortes ist, weil sie irgendwie wahnsinnig viel Geld hat und ständig Leute aus ihren Häusern schmeißt und so, mit ihrem Treppenlifter im Haus großartig nach oben geschossen wird, weil die Gremlins den manipuliert haben und aus dem Fenster fliegt und auf der Straße landet, dann sitzen die völlig konsterniert da und der Deputy ist halt auch so, dass er sagt so, ich möchte jetzt bitte ins Revier zurück. Können wir nicht ins Revier zurückfahren? Lass uns doch kommen, wir fahren zurück. Ich verstehe das hier nicht. Lass uns zurückfahren.
Ja, der hat richtig Angst.
Der hat richtig Angst, aber er übertreibt es nicht so im Darstellen. Das fand ich halt auch schön. Er stellt das wirklich so dar, wo du sagst, er will sich nicht vor seinem Chef blamieren, er will aber unbedingt seinen Chef dazu bringen, ihn in Sicherheit zu bringen. Und es ist toll gemacht. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie dieses Trope eben auch eingesetzt ist und wie die Figuren dargestellt werden. Also das ist wirklich, finde ich, eine der Stärken dieses Films wirklich, wie mit den Figuren umgegangen wird, abgesehen von Kate vielleicht.
Ja. Habe ich noch was? Ja, diese Kinoszene natürlich, wo sie dann Schneewittchen gucken. Die ist auch herrlich. Also ich finde das super. Also auch wie die miteinander natürlich umgehen, die sind natürlich auch zueinander arschig. Das ist auch ganz herrlich.
Wie sie Hi 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 Ho mitsingen dann ein bisschen, das ist einfach herrlich.
Wie interpretiert ihr denn diese Kinoszene an sich überhaupt? Also da kann man ja echt, könnte man ja viel rein und rauslesen, auch dass er ja das Kino danach in die Luft sprengt. Wie würdet ihr das sehen? Hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur ein Plotwerkzeug, damit die halt alle zusammen auf einem Fleck sind und auf einen Wups ausgelöscht werden können?
Ich finde es halt auf einen Funfact bezogen ganz witzig. Die gucken da ja einen Disney-Film mit Schneewittchen und mussten den Ausschnitt damals von Disney auch lizenzieren. Disney ging es damals nicht besonders gut. Die hatten ja dann in den 80ern so ein bisschen den Abstieg und haben erst mit dieser sogenannten Disney-Renaissance mit Ariel und den Filmen, sind die erst wieder aufgelebt. Und also Schneewittchen in die Luft zu jagen als einen der großen Trickfilmklassiker finde ich schon hart. Also das ist schon krass. Aber tatsächlich glaube ich tatsächlich, dass es eher wirklich so ein Ding ist. Ja, wir müssen die irgendwie an einen Punkt kriegen. Ist halt auch ein bisschen unlogisch, dass die in einem Kino sitzen, obwohl die das helle Licht nicht mögen. Also das ist schon so ein bisschen so.
Also das habe ich mich auch ohnehin gefragt. Ich habe nicht mitgekriegt im Film, weiß ich nicht, ob ich da abgelenkt war oder wie auch immer, warum sie überhaupt in dieses Kino sind, was sie dazu motiviert hat. Weil sie sind vorher ja wirklich randalierend durch die Stadt gezogen, haben diverse Leute angegriffen in ihrem Heim. Und dann sammeln sie sich alle im Kino. Und
ich also dachte, es wird halt langsam Tag, das war so ein Ding. Ne? Also ja, okay, es wird langsam hell und die fangen an, sich eben irgendwo zusammenzurotten. Warum sich jetzt alle Gremlins der Stadt ausgerechnet in diesem Kino zusammenrotten und nicht irgendwo in irgendwelchen Kellern und sich noch ein paar vereinzeln? Gut, die sind halt auch relativ sozial, in Klammern asozial, keine Ahnung, eingestellt. Sind also schon eher so, so ein Rudel halt, ne, dass sie irgendwie sich
genau, und sie haben ja auch den Anführer. Sie haben ja auch den Anführer. Und der hat sie wahrscheinlich dahin gebracht, weil der halt Bock drauf hatte. Man darf das halt auch nicht vergessen. Die sind schon auch sehr chaotisch, auch wenn sie in ihren Vorgehensweisen, die sind ja sehr smart und können schnell Dinge herausfinden, ne? Also den Filmprojektor haben sie auch innerhalb von ein paar Sekunden rausgefunden, wie der funktioniert. Aber sie sind schon auch sehr chaotisch in ihrer Vorgehensweise. Die haben jetzt nicht den groß ausgeklügelten Plan, die Stadt unter ihre Fittiche zu bekommen oder so, sondern die haben halt erst ein bisschen Chaos gemacht und hatten dann halt Bock irgendwie sich da zusammenzusetzen. Außerdem gab es da ja ganz viel Popcorn und die sind ja immer auf der Suche nach Essen. Also wahrscheinlich hat das auch damit zusammengehangen, also könnte ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich hatte der Anführer einfach auch Bock drauf. Ne? Der war ja vorher auch in der Bar, wo die meisten waren.
Ja, das stimmt.
Also könnte ich mir vorstellen, aber so eine richtige Erklärung gibt's nicht. Und ich meine, klar, ein, zwei von denen haben so eine Sonnenbrille auf im Kino, um sich vielleicht vor dem hellen Licht zu schützen, aber ja, ich meine, so ein paar unlogische Sachen hat der Film. Ich meine, die sind ja auch in der Bar und dann trinken die Alkohol. Was ist in Alkohol drin? Wasser.
Ja.
Also eigentlich müssten die sich dadurch auch vermehren und tun es nicht. Klar kann man jetzt sagen, es muss pures H2O sein.
Und auch draußen auf die Haut angebracht. Der zweite Teil geht da ja noch so ein bisschen parodistisch dann auch mit diesen drei Regeln später nochmal um.
Ja, ja, aber in dem Teil ist es halt schon so ein bisschen, okay, muss man einfach akzeptieren. Auch das Kino muss man einfach akzeptieren. Aber ich finde schon, dass auch, ich meine, so jemand wie Spielberg und auch der Regisseur, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Joe Dante. Joe Dante, der ja viele große Klassiker der 80er Jahre auch gemacht hat, Reise ins Ich, glaube ich, zum Beispiel und so, die haben das schon bewusst so ein bisschen gemacht. Also zum einen, dass sie sich bewusst diesen Disney-Klassiker angucken und zum anderen, dass sie bewusst das Kino in die Luft sprengen. Vielleicht, also ich vermute schon, dass Spielberg und so ein bisschen auch dieses, immer so ein bisschen diesen Subtext hat mit Erneuerung und wir müssen vorwärts gehen, weil er ja als früher Filmemacher durchaus auch ein bisschen, revolutionär ist vielleicht übertrieben, aber eben das Kino schon auf eine andere Ebene hochgehievt hat von der Zeit, wie es vorher war.
Hätte vor allem so diesen Bezug zu Außerirdischen auch so ein bisschen gerade gerückt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also gerade die frühen Spielberg-Aliens sind da keine Bösen, also E.T. ist nicht böse, die Begegnung der dritten Art Aliens sind freundlich und interessiert und neugierig, was dann eben auch zu dem Treffen kommt. Also er hat so dieses Filmmonster in irgendeiner Art und Weise erstmal wieder so ein bisschen gerade gerückt und auch die Gremlins sind ein Stück weit, also klar, die sind böse und gefährlich, aber irgendwie sind die auch drollig und süß, also irgendwo, ne? Also witzig und lustig gestaltet, lachen auch sehr viel, du hast gerade noch die Szene mit Mrs. Deagle angesprochen und der Erstkontakt findet ja statt, indem die wirklich in so einem kleinen Halbkreis vor der Tür stehen und erstmal Weihnachtslieder singen. Ne? Singen dann aber die singen halt die Titelmelodie von dem Film, das ist auch total krass.
Genau. Nee, das ist echt, die sind halt auch, also es ist immer mein Eindruck, die wollen Spaß haben und es ist ihnen ein bisschen egal, ob sie dabei was kaputt machen, aber sie sind nicht in dem Sinne mutwillig zerstörerisch. Also probieren alles aus und machen es dabei kaputt, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es immer ihr Ziel ist, alles kaputt zu machen.
Ich glaube, genau das ist das Ziel. Deswegen sind die da. Also das ist ja auch die Natur des Gremlins, Dinge kaputt zu machen. Also das ist, also Leuten eben auch zu Schaden dabei. Also das ist schon so, aber das macht denen halt Spaß. Das ist deren Leben, deren Tun halt, also deren Natur.
Ja, ne? Also das ich glaube, das ist jetzt auch eine gute Überleitung, um in den Headcanon überzuwechseln, weil damit hängt es ja auch echt stark zusammen, was der Film überhaupt will und was die Gremlins überhaupt darstellen sollen. Oder?
Ja. Würde ich sagen, also ich weiß nicht, in unserem Podcast, also meinem, haben wir das Thema schon vor ein paar Jahren mal durchexerziert, deswegen bin ich noch relativ gut informiert. Die Gremlins sind halt in Anführungszeichen mythologische Figuren und im Unterschied zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Zwergen und Kobolden, die es halt schon seit Jahrhunderten gibt, gibt es die Gremlins halt erst seit dem Ersten Weltkrieg. Mhm. So, die haben damals die amerikanischen Flieger haben irgendwann gemerkt, unsere Flugzeuge funktionieren nicht. Ne, da können uns aber nicht erklären, woran es liegt. Also haben sie sich eben kleine Wesen ausgedacht. Ne? Also der Mensch neigt ja dazu, Dinge zu erklären, greifbarer zu machen, indem er halt Entitäten dafür verantwortlich macht. Also im Haus verschwinden Dinge, also muss es irgendwie ein Kobold oder ein Zwerg sein, der Dinge halt eben klaut. Und in dem Fall haben eben Gremlins das gemacht. Und die Gremlins sind natürlich von den Gegnern in die Flugzeuge reingetan worden. Das ist ja genau der Punkt, wo der Futterman, der Nachbar, eben hingeht und sagt, ja, alles von den Japanern und da sind Gremlins drin. Die Japaner stecken uns das hier in die kleinen Uhren drin, kleine Gremlins und da, hier und das und das. Und das ist halt eine existierende, zwar sehr neuzeitliche, aber existierende mythologische Figur, die es halt eben schon gegeben hat, auf denen der etwas gruseliger aussehende Gremlin halt auch aufsetzt. Die sehen eigentlich also in der Mythologie ein bisschen anders aus. Du hattest das im Vorfeld schon gesagt, Gizmo, du bist Gizmo?
Gizmo, ja.
Im Vorfeld schon gesagt, Roald Dahl hat die damals zusammen mit Disney in so ein Kinderbuch gepackt. Also es gibt da eben eine bestehende Disney-Figur namens Gus, der ist eben so ein kleiner, so ein Kobold mit einer großen Nase, mit so einem Schnauzbart, einem Fliegerhelm und so kleinen Hörnchen. Das ist so eine kleine süße Cartoon-Figur. Und so sah damals im Zweiten Weltkrieg, als die Figur dann eben in Kinderbüchern zum ersten Mal auftauchte, eben noch aus. Es gibt zwei Filme oder also einen kenne ich, der zweite ist, glaube ich, in Deutschland nicht gezeigt worden, weil er Adolf Hitler enthält. Aber es gibt zwei Bugs Bunny Cartoons, wo auch Gremlins auftauchen. Und die sehen auch genauso aus, wie Roald Dahl sie damals eben entwickelt hat. Und im Headcanon-Bereich ist es tatsächlich so, dass die Gremlins in diesem Universum einen anderen Ursprung haben. Es gibt eine Romanbearbeitung dieses Stoffes und da wird tatsächlich angedeutet, dass die Gremlins einen außerirdischen Ursprung haben. Also ein außerirdisches Genexperiment, was glaube ich so weit geht, dass es irgendwie das nächste Spielzeug wie so ein Furby praktisch aber lebendig werden wird. Und da ist irgendwas schiefgegangen und daraus haben sich eben diese Gremlins gebildet. Also aus diesen Mogwais diese Gremlins. Du hattest hier den Artikel gerade aufgemacht. Der Mogwai selber ist ein Dämon aus China. Also gibt es auch in der menschlichen Mythologie eben schon. Den haben sie hier eben benutzt und eben dann aber in diesen doch sehr westlichen Kontext mit dem Gremlin gezogen. Und meine Interpretation ist halt einfach, dass der Futterman diese Monster als Gremlins identifiziert. Das aber eigentlich keine Gremlins sind, sondern sein Aberglaube an diese Viecher, die in sein Flugzeug, der ist ja Weltkriegspilot, das wird ja mehr als einmal angedeutet, also auch Veteran, sein Aberglaube aus diesem Schlacht, den er von damals eindeutig mitgekriegt hat, er ist ja total panisch zum Teil, was diese Viecher angeht, also sehr verbissen auf diese ganze Situation, also noch bevor der Mogwai, noch bevor irgendein Gremlin diesen Ort besetzt, redet der schon davon. Also das ist in ihm schon drin. Und die werden dann eben als Gremlins identifiziert. Und das ist eben so der Headcanon, der dahinter steckt.
Ja. Es gibt auch, weil du die Romanvorlage beziehungsweise eben die schriftlichen Vorlagen, die es dafür gibt, ansprichst, eine Szene, wo ich gemerkt habe, da ist sich der Film durchaus dessen bewusst. Und zwar als dieser Nachbar eben ziemlich volltrunken versucht, mit seinem Schneepflug nach Hause zu fahren und Billy holt gerade Kate ab von der Arbeit, die eben in der Kneipe gearbeitet hat und sie überzeugt ihn davon, doch lieber zu Fuß nach Hause zu gehen. Und da erzählt er so ein bisschen so dieses World War Second und bla und hat halt wirklich so diesen Ton drin. Also für mich war es zumindest sehr deutlich rauszulesen mit dem Wissen über den ganzen Hintergrund der Gremlin-Erschaffung sozusagen, dass das darauf nochmal Bezug nimmt, weil es war ja ursprünglich auch geplant, diesen Roman, von dem du gesprochen hast, zu verfilmen. Und da sind aber die Rechte, glaube ich, nicht richtig freigegeben worden. Also das da gab es irgendwie Probleme, die Rechte zu kriegen, weshalb die ursprüngliche Verfilmung so gar nicht stattgefunden hat, sondern später eben diese, die wir kennen und lieben, Variante.
Warum Gizmo sich da so raushält, warum er so ein bisschen außenstehend auch innerhalb der Gruppe der Mogwais ist. Und der ist halt der Ursprung so ein Stück weit. Also in meiner Theorie ist er halt der Alpha-Mogwai. Also weil ja auch der chinesische ältere Herr dann ja auch sagt, der Mogwai bedeutet viel Verantwortung. Das heißt, der Herr weiß halt, was da passiert ist und was halt passieren kann mit so einem Mogwai. Und Gizmo weiß das auch. So, Gizmo ist halt nicht nur so ein kleines Tierchen, sondern der hat halt ein bisschen mehr Intelligenz. Der hat halt ein Bewusstsein auch. Kann kommunizieren, kann halt rudimentär sprechen, also in so kleinen Lauten, ist musikalisch. Also das ist halt nicht nur so ein Hündchen. Also Billy hat ja auch seinen Hund. Die beiden interagieren auch sehr schön miteinander. Aber Gizmo weiß halt, was passieren kann. Und in der Sekunde, wo er sich eben multipliziert, reagiert er auch entsprechend verzweifelt. Mhm. Im zweiten Teil, wo das Ganze ja nochmal von vorne aufgerollt wird, wo Gizmo sich auch wieder multipliziert, sagt Gizmo in der Sekunde auch, oh no. Mhm. Also dem ist bewusst, was passiert. Das passiert eben in dem Film, in dem ersten Teil, auch nicht zum ersten Mal. Da gehe ich ganz fest von aus. Also,
Er sagt auch, glaube ich, bei der Coco-Sache irgendwie, irgendwann macht er mal so,
Genau. Mhm. Also ihm ist eindeutig bewusst, was da jetzt passiert und auch, dass er bewusst irgendwann als Billy den fiesen Gizmos Mockweiß dann eben was zu essen bringt. Gizmo sagt, er möchte nicht. Also man lehnt das ab, er möchte nichts essen. Er weiß ganz genau, das ist jetzt über seine Zeit. Und ist aber nicht in der Lage, das vernünftig zu kommunizieren, weil Billy diese Frage auch nicht stellt in dem Sinne.
Genau. Und also es ist tatsächlich so dieses, und er macht schon den Eindruck eines überlegenen Vertreters seiner Art sozusagen. Und man hat auch immer das Gefühl, jedes weitere Derivat wird irgendwie noch schlimmer sozusagen von Gizmo. Also
wobei schon so, also ist im zweiten Teil auch so, da ist es dann ja Mohawk und nicht Stripe. Also aus jedem Badge, aus jedem Schlupf kommt dann so ein Anführer heraus. Das ist ganz witzig. Also jede Gruppe hat dann eben auch so diesen einen mit dem Irokesenschnitt. Der dann so der Anführer wird und scheint wohl auch so eine Gesetzmäßigkeit zu sein, dass das Gizmo wohl schon ein bisschen was älter ist, ne? Nicht nur irgendwie.
Ja. Genau. Ja. Naja, und sie vergehen sich ja auch immer ein bisschen an ihm, ne? Ja. Sobald sie irgendwie alleine sind, drangsalieren sie ihn. In dem Fall hier, in dem Film wird er ja zur Zielscheibe so ein bisschen und so. Genau. Man kann halt auch wirklich nur zufällig entkommen, weil er dann in den Wäscheschacht reinfällt. Ja. Das ist ja im zweiten Teil auch so, dass er dann von den anderen Gremlins, gerade wenn sie dann zu Gremlins geworden sind, immer auch bedroht wird.
Ja. Auf die Spielzeugschienen gelegt wird und dann gebunden wird. Und ja, das ist schon sehr witzig.
Ja. Oder der Spinnen-Gremlin versucht ja auch dann sogar zu töten. Also
es scheint so ein bisschen so, als würden sie ihn auch wirklich versuchen, zumindest am Anfang noch so ein bisschen lustig, aber später dann auch ernsthaft so ein bisschen auszulöschen. So nach dem Motto, ja, wir sind jetzt die überlegende Spezies und du bist es nicht wert und willst dich ja nicht verwandeln oder so. Das wird, der Film kommuniziert das nicht, lässt es offen und lässt ein bisschen die Interpretation dann auch frei, was ich ganz schön finde. Ich mag halt Filme, die nicht alle Antworten geben, sondern wo man wirklich sich selber so ein bisschen die Welt ausmalen kann und soll, vielleicht sogar, keine Ahnung. Also
ich meine, es ist schon so ein bisschen die Fusionierung aus westlichen und östlichen Geschichten. Es ist natürlich schon so auch da wieder so ein bisschen typisch Spielberg, dass er sich aus irgendwelchen exotischen fernöstlichen Dingen bedient. Ne? Das ist jetzt auch nichts, was er nur einmal macht. Nee. Hier sieht man das halt auch wieder ganz deutlich. Ganz am Anfang in dem Laden ist es alles sehr exotisch. Könnte auch ein Laden sein, in dem Indiana Jones mal vorbeischaut.
Ja, in der Tat.
Ne? Auch mit dem kleinen Jungen. Der kommt einem ja auch irgendwie so, das auch so ein bisschen.
The Short Round, ne? Ja, genau.
Yeah. Ja. Interessanterweise ist der Schauspieler des kleinen Jungs, hat dann irgendwie Politikwissenschaften studiert und ist gar kein Schauspieler mehr gewesen danach.
Ach so.
Voll krass. Ja. Also diese Mythologie ist auf jeden Fall ein interessantes Werkzeug oder Thema, auch um viele andere Themen so mit reinzubringen, weil ein großes Thema, finde ich ja, und das kommt ja auch bei dem Vater Mel mit vor, ist ja diese ganze Arbeitsmarktsituation in dem Dorf. Ne? Mhm. Also sie sagt ja, die Kate sagt, glaube ich, dann auch in dem Zusammenhang, wo er so betrunken ist, dass er sich, dass man ihm so ein bisschen nachsichtig gegenüber ihm sein muss, weil er ja seinen Job verloren hat. Und dieses Thema kommt ja immer wieder vor. Ne? Der Vater von Billy scheint ja auch früher mal bei der Bank gearbeitet zu haben oder so und wurde deswegen auch gefeuert. Und dann gibt's noch diesen sehr, sehr, sehr karrieregeilen Kollegen.
Oh, Gerald.
Der das Abziehbild des 80er Jahre, Hippie-Dings da, also Juppie. Dieser Juppie, genau, das war das Wort, Juppie, danke. Der ist wirklich, also der ist ja genau das, ne? Er sagt, er ist mit 25 schon Vize irgendwas und in 2-3 Jahren und ist auch ein richtiges, ekliges Arschloch. Ja,
richtig.
Auch die Chefin ist ja mit und ist ja in Sachen Job und Geld vor allem. Da gibt's diese eine Szene, wo die Mutter mit den zwei Kindern um einen zweiwöchentlichen Aufschub einer Finanzierung bittet und sie nur sagt, irgendwelche Versager und so weiter, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Also da ist auch eine ganz, ganz krasse, aber nicht zu platte Kritik drin an dieser ganzen wirtschaftlichen Situation, die in den 80ern anscheinend schon so da war. Das finde ich schon sehr offensichtlich. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass das in so einem Film so deutlich ist.
Ja, was ich da spannend finde, man sieht in dem Film immer wieder so Einblendungen, wie entweder Billy oder auch Gizmo Fernsehen schauen. Alte Schwarz-Weiß-Filme. Und unter anderem den Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht schön mit James Stewart, der exakt da spielt. Ja. Also die Stadt heißt anders, aber es ist die gleiche Kulisse. Du hast ja auch schon gesagt, Zurück in die Zukunft, dafür hattest du gesagt,
genau.
Ist es die...
Also Hill Valley ist auch exakt das gleiche Setting,
genau.
Gleiche Studio, Backlot. Und ich glaube, Billy wohnt schräg gegenüber von Marty McFly. Also das Haus ist wirklich eine Straße, also eine
genau.
Zu einer Straßenseite, genau.
Genau, und das fand ich halt auch irgendwie so witzig, diese Rückbezüge, die dann teilweise stattfinden. Also das eine ist so ein bisschen Foreshadowing, weil Gizmo so ein Rennfahrerfilm mit Cary Grant guckt. Mhm. Und das andere ist halt so, wie James Stewart in Ist das Leben nicht schön doch wieder lebendig durch die Stadt läuft und alle Leute völlig manisch umarmt quasi und sich freut, dass er doch wieder am Leben ist und da ist und alle ihn wieder kennen und
was, so. Was ja auch wieder so ein Faktor ist, Weihnachten, ne, sie gucken genau. Halt jedes Jahr die Amerikaner diesen Film, wo also einer wirklich kurz vorm Selbstmord, vor der Selbsttötung steht und dann aufgehalten wird, um dann gezeigt zu bekommen, na, eigentlich geht's den Leuten ohne dich schlechter.
Genau.
Also auch ein sehr düsterer Film eigentlich. Ein
sehr trauriger
Film. Sehr trauriger Film. Ja. Und der aber mit einem unheimlichen Happy End endet am Ende. Mhm. So, das ist, passt auch in den Gremlins-Film irgendwie auch mit rein, das so ein Stück
passt weit. Passt total gut rein. Ja. Und auch da ist eben so, dass das ist das Leben nicht schön. Die ganze Stadt davon bedroht ist, dass es so einen fiesen Banker gibt, der den Leuten das Geld abknöpft, aus der Tasche zieht, wo er nur kann und ihre Grundstücke aufkauft und die Häuser aufkauft und die alle hoch verschuldet sind und Jimmy Stewart eben eigentlich derjenige ist, der ständig Kredite rausgibt, trotz allem da kaum eine Sicherheit, also eine objektive Sicherheit nicht da ist, sondern bloß seine subjektive, das sind ehrliche Menschen, denen vertraue ich. Und das spiegelt sich eben in der Figur von dieser Mrs. Deagle wieder, dieser fiese Banker, Billy als der Bankangestellte, also da sind ganz viele Parallelen. Das ist auch so dieses, so ein, eben aus diesem Filmklassiker, Ist das Leben nicht schön? In den USA nochmal gespiegelt eben in diesem Weihnachtsfilm Gremlins. Das macht so dieses Weihnachtsgefühl auch nochmal auf, so dieses, du weißt, da ist eine böse Figur, die irgendwie die Leute gerade in der Weihnachtszeit auch völlig im Stich lässt und kaltherzig ist und dann wird irgendwas passieren und am Ende geht's aber allen gut.
Ja. So eine Scrooge-Figur ist das halt ganz typisch, ne?
Genau, so ein bisschen, genau. Nur, dass bei Gremlins die böse Figur tatsächlich stirbt.
Ja, also sie sieht sehr tot aus in dem Moment.
Ja.
Ich hab das
ja
auch zum ersten Mal so ein bisschen daran erinnert, also wie sie dann auch so noch auf diesem Treppenlift sitzt und die Beine so in die Luft streckt, wie die Hexe im Zauberer von Oz unter dem Haus.
Ja.
Also der Film bedient sich da also auch total vielen Zitaten und also schon krass, also wie die Füße so nach oben gucken und man noch denkt, okay, dann füllt jetzt noch Dorothys Haus und dann hättest du eigentlich im Grunde genommen das Zitat in Richtung Oz.
Genau.
Ja, und also Zitate sind ja auch auf ganz, ganz viel in dem Film. Ne? Gizmo, du hast es gerade schon angesprochen vorhin. Wenn die in der Bar sind, wären, glaube ich, echt 10 verschiedene Filme oder so persifliert. Also das finde ich schon sehr super.
Mhm. Ja, und es ist halt auch wirklich, also ich finde die Zitate wirklich auch eben liebevoll eingebaut. Also es ist nicht so ein, wir bedienen uns woanders und versuchen zu vertuschen, dass wir uns woanders bedient haben, weil uns selber nichts eingefallen ist, sondern es ist wirklich ein bewusstes Zitieren anderer Filme und anbringen und auch nochmal wie so eine kleine Hommage an die Filme, aus denen zitiert wird, weil die eben in irgendeiner Form auch prägend waren für eine, sei es eine bestimmte Generation oder eine Filmepoche oder irgendwas. Und das macht diesen Film eben auch so sehenswert, finde ich, dass er wirklich sich einreiht in so eine Filmgeschichte mehr oder weniger und sagt, ich gehöre dazu, ich bin Teil dessen. Ich mache vielleicht ganz viel Chaos und ganz viel Witziges und Schräges und Schiefes und vielleicht auch ein paar Sachen, die vielleicht so noch nicht gemacht wurden. Aber ich sehe mich als Teil des großen Ganzen irgendwie. Deswegen zitiere ich Filme und arbeite auch mit diesen Filmzitaten in einer anerkennenden Art und Weise, was ich sehr, sehr schön finde.
Es gibt halt nur diese beiden Filme und ich glaube ein paar Videospiele und das war's. Ne? Also mehr ist es nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob es noch eine irgendwas Zeichentrickmäßiges oder so.
Es gab mal was Cartooniges in der Richtung.
Genau.
Ja, ich erinnere mich dunkel an gezeichnete Gremlins. Fand die aber weiß ich nicht. Also es ist halt einfach
Gremlins.
Es
hat nicht funktioniert.
Nee, es hat nicht funktioniert. Gremlins lebt für mich zum einen wirklich von diesem Realfilm-Setting und Optik und von diesen Puppen und sobald du die zeichnest, ist es irgendwie halt, ja, weiß ich nicht, könnten es auch diese komischen Goblins aus den Gummibären sein oder so, Gummibärenbande oder sowas. Ne?
Also dieses, ja, die sehen sich dann schon sehr ähnlich, ne?
Ja, du hast nicht mehr so dieses Individuelle, was du durch diese Puppen hast, dass die wirklich so ein bisschen rausstechen von allen anderen Figuren, die du irgendwo hast.
Wobei die da im zweiten Teil nochmal wesentlich stärker dann auch Charaktere entwickelt haben. Haben wir eben im Vorgespräch auch gesehen, dass also gerade im zweiten Teil sehen die, also so eine Kerngruppe von Gremlins sich auch sehr unterschiedlich zueinander aus, haben noch andere Eigenschaften, andere Charakterzüge auch. Also in der Sekunde, wo, also spätestens in der Sekunde, wo die zu Gremlins werden, sind die dann doch sehr relativ uniform, also zum Verhalten und vom Aussehen auch. Ne?
Ja. Apropos zweiter Teil, würdet ihr sagen, der lohnt sich?
Er ist anders. Also das ist der zweite Gremlins ist stärker eine Komödie, was man auch eben auch an der unterschiedlichen Altersfreigabe in Deutschland sieht. Also der erste ist ab 16, aufgrund der doch sehr gut dargestellten Gewalt und auch vollkommen zu Recht, wie ich finde, obwohl mit ein bisschen Gespräch hinterher und vorher darf man den auch durchaus jüngeren Kindern zeigen. Also ich finde ihn auch nicht mehr so schlimm. Also als ich vor ein paar Jahren mir die DVDs zugelegt habe und festgestellt habe, der erste ist ab 16, habe ich auch erstmal so geguckt. Der zweite ist aber in seiner ganzen Herangehensweise eher eine Komödie, noch viel mehr Slapstick drin, viel mehr Filmanspielung, viel mehr Popkultur, viel mehr prominente Gastauftritte auch, weil das ist einfach, der ist von 84 der erste Teil, da lagen dann 6 Jahre dazwischen. Das heißt, der erste Gremlins-Film hatte unheimlich viel Zeit, Kult zu werden, also auch mit Merchandise und Videospielen und allem Pipapo. Und darauf hat man dann eben, das ist so eine Tendenz, dass Sequels zu Kultfilmen dann stärker überdrehen, also nochmal stärker lustiger werden, sich selber dann auch so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein im Sinne von Self-Awareness auch dann entwickeln und also so selbstparodistisch dann auch sind. Da sind ja im zweiten Teil ist ja Christopher Lee mit dabei, ne, als einer der Rollen, als einer der großen Horrordarsteller, Dracula und so. Ist das nichts anderes als eine Referenz an ältere Horrorfilme oder auch, wo dann mittendrin so dieses Bild wegbricht und dann andere Filme reingeschnitten werden, weil die Gremlins halt auch den Film manipulieren, den man gerade guckt. So, ne? Das ist einfach eine Selbstreferenzialität vom Allerfeinsten. Ist ein anderer Film. Also den mit dem ersten zu vergleichen, finde ich schwierig bis unmöglich.
Ich würde auch sagen, es ist deutlich mehr Komödie und es ist auch, es hat auch bewusst mehr auf dieses Ikonische gesetzt. Ja. Du hast schon gesagt, dass die einzelnen Gremlins besser individualisiert sind, die bekommen Namen, die bekommen Charaktereigenschaften. Da hat man schon ganz bewusst auch drauf geguckt, ja, die kann man natürlich dann auch später vermarkten in verschiedenen Richtungen. Ne? Das war jetzt bei dem nicht ganz so einfach. Und ich finde auch, dass der zweite Teil fast keinen dieser Subtexte mehr hat, also gar keine Sozialkritik, nichts mehr.
Also es ist schon so ein Stück weit, also das spielt ja in so einem Einkaufszentrum, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in so einem Hochhaus, wo halt sehr viel angesiedelt sind, also natürlich Firmen und Forschungseinrichtungen, also Tierforschung, Fernsehstudios, genau. Es ist schon so ein bisschen, Sozialkritik will ich gar nicht sagen, aber so ein Augenzwinkern auf die amerikanische Kultur und auch, also auch dieses Merchandise-Thema wird da angesprochen noch ein Stück weit und auch so dieses große amerikanische Firmen, die alles versuchen zu beherrschen und so. Also ein bisschen Kritik ist da schon drin, aber nicht mehr so stark, wie es im ersten dabei ist, also wo dann so diese Kleinstadt-Vorstadt-Mentalität so auf links gedreht wird. Das ist im zweiten nicht mehr so stark, nein. Also zugunsten von eben sehr viel popkulturellen Anspielungen, die man eben im ersten Teil nur in dieser Bar-Szene so ein bisschen komprimiert hatte.
Ja. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie Gizmo sich zu Rambo entwickelt.
Ja.
Im zweiten Teil sich dieses Stirntuch da umbindet und alles stimmt.
Der zweite Teil macht halt auch sehr viel vom ersten nochmal, aber größer. Mhm. Also more of the same. Und es ist ein bisschen also auch diese Rambo-Szene ist dann ja auch wieder so eine Anspielung auf diese Rennfahrer-Szene. Ne? Also er sieht irgendwas im Fernsehen, also um den Krieg zu gewinnen, muss zum Krieg werden und so. Ne? Und wird dann eben selber zum Rambo und schießt dann
niedlich aussieht.
Ja, schießt dann eben mit so einem Streichholz, glaube ich, den Spinnengremlin tot. Ne? Also
genau,
den
so, genau,
ne? Ja. Dann auch so diese Batman-Anspielung, wo dann der Fledermaus-Gremlin aus dem Haus raus und also dieses Batman-Logo dann zurückbleibt. So, das ist schon eher auf lustig gemacht und auf Parodie getrimmt, eher als auf, also diese Horrorfilm-Aspekte sind dann auch weitestgehend weg, tatsächlich.
Also ich habe immer so ein bisschen, ich habe den zweiten lange nicht gesehen, weit länger als den ersten, auch nicht so häufig. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass das ähnlich war wie beim zweiten Wayne's World-Film, wo einfach sehr, sehr viel mehr damit gespielt wird, eben diese Anspielungen zu machen auf Kultur, Popkultur, Dinge, die man kennt. Und das eben in Gremlin bzw. Mogwai-Sprache zu übersetzen, mehr oder weniger.
Ich glaube auch, dass der zweite Teil wesentlich schlechter gealtert ist. Sieht zwar moderner aus, aber die Dinge, die er anspricht, die Prominenten, die drin auftauchen, sind weniger greifbar als das. Also da tritt halt ein Leonard Maltin auf, ein Filmkritiker, der halt viel für Disney gemacht hat. Den erkennst du halt heute nicht mehr, weil der halt vor 30 Jahren noch einen Tacken schlanker gewesen ist, ein bisschen anders ausgesehen hat. Oder auch ein Hulk Hogan, ein Wrestler. Ja. Mhm. Den willst du vielleicht auch gar nicht mehr erkennen. Keine Ahnung.
Ja, genau. Also das ist genau das, was der erste Teil ja ganz, ganz großartig nicht macht, so ikonische Figuren dieser Zeit zu verorten. Und das finde ich dann bei dem zweiten natürlich so ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr unterhaltsamer Film.
Ja.
Aber ja, dadurch, dass es halt so viel selbstreferenziell oder popkulturell referenziell wird, geht ihm ja auch so ein bisschen dann nicht nur die sozialkritische, sondern generell so ein bisschen die Botschaft unter. Also bei dem ersten ist ja ganz am Ende nochmal ganz deutlich auch, wenn der alte chinesische Händler Gizmo ja dann wieder mitnimmt, sagt er ja zwei ganz deutliche Sätze, ne? Ihr Amerikaner, ihr könnt damit nicht umgehen, ihr macht immer alles kaputt. Also es hat auch so einen sehr starken, ja, ihr habt den Bezug zur Natur auch verloren und das ist so ein bisschen die Rache der Natur und es ist viel Verantwortung und ihr geht mit eurer Verantwortung nicht gut um, was man ja auf alles Mögliche für die Vereinigten Staaten zu der Zeit, ne, wir befinden uns in den 80ern, ne, Kalter Krieg und so weiter, Atombomben, das kann man da alles reininterpretieren, das macht ja den Film so großartig und das fehlt natürlich im zweiten komplett.
Das finde ich übrigens auch am Ende des Filmes sehr schön, dass der nicht kommt und sagt so, naja, jetzt habt ihr eure Lektion gelernt, ich lasse euch mal den Mogwai da, es wird euch ja wohl hoffentlich nicht wieder passieren, sondern dass er den mitnimmt, dass er sagt, nee, ihr seid nicht so weit. Weil in vielen anderen Superheldenfilmen oder Filmen mit einer Heldenreise bleibt ja der Held am Ende nach einer Entwicklung zurück mit dem Helden-Item, das er bekommen hat oder sei es ein Seelengefährte oder eine Waffe oder irgendwas. Und das passiert hier nicht. Sie bleiben mit ihrer Erfahrung zurück, aber eben ohne den Mogwai. Der wird ihnen wieder weggenommen, weil er sagt, nee, die eine Lektion ist auch noch nicht genug. Ihr habt nicht draus gelernt. Ich glaube nicht, dass das schon genug war für euch. Ihr habt nicht draus gelernt. Ich nehme den wieder mit. Vielleicht, sagt er dann zu Billy, wirst du eines Tages soweit sein. Weil der Mogwai ihn auch so erkennt als jemanden, der sich einlassen kann und der verständnisvoll ist und ein guter Kümmerer ist. Was ich übrigens auch in Fantastische Tierwesen so ein bisschen wiederfinde in der Hauptfigur Newt Scamander, der ja auch nicht ein Held deshalb ist, weil er irgendwie alles platt macht, sondern weil er sich um Dinge und um Wesen kümmert, weil er so ein Fürsorglicher ist. Und das ist auch was ich in Billy viel eher sehe als diesen Haut-drauf-Helden, der alles platt macht. Klar springt er dieses Kino in die Luft und sowas, das ist aber eher Selbstverteidigung.
Das ist vor allem dieser Pragmatismus, den du angesprochen hast. Die sind halt alle da. Ne? Also genau, jagt das Ding halt in die Luft.
Genau, die sind da und das ist so ein Pragmatismus. Aber im Eigentlichen ist er geht super, super schön mit seinem Hund um und kümmert sich um den, nimmt den immer mit und guckt, dass es dem gut geht. Er kümmert sich wirklich toll um Gizmo. Also es ist nicht sein Fehler, dass der mit Wasser in Berührung kommt sozusagen.
Das ist Pete, ne, der ungeschickt ist.
Das ist Pete, der ungeschickt ist. Billy ist da wesentlich sorgsamer. Der guckt auch, dass es Gizmo gut geht. Ne? Also er vergisst am Anfang ein paar Mal das mit dem grellen Licht, aber das hat er relativ schnell raus, dass das Gizmo wehtut und ihm nicht genehm ist. Und der ist eben das klingt blöd, weil der Film aus den 80ern ist, aber so eine neue Idee von Heldenfigur. Nicht so dieses, ich bin so ein Muskelpaket und Sportskanone oder irgendwas und mach alles kaputt, was bedrohlich ist.
Vielleicht gar nicht neu, aber unverbraucht.
Unverbraucht, genau. Ja, das trifft's wahrscheinlich eher. Und das ist was ich zum Beispiel eben auch wirklich an dem ersten Fantastische Tierwesen-Film wirklich schön fand, dass diese Figur eben, die kann mit ihrem Zauberstab umgehen und kann, das klingt jetzt doof, kann sich verteidigen und ähnliches, aber das ist nicht ihr Ziel. Also Kampf ist nicht ihr Ziel, sondern das Ziel ist einfach wirklich Verständnis und sich umeinander kümmern und pflegen und füreinander da sein. Und so habe ich Billy auch wahrgenommen, was ich sehr angenehm finde. Weshalb er auch derjenige ist, von dem Gizmo sich noch verabschieden will, nicht von den anderen in der Familie. Und weshalb dieser alte chinesische Händler eben auch sagt, du wirst vielleicht eines Tages bereit sein.
Ja. Ja, und es ist halt auch was finde ich wieder bei all den vielleicht problematischen Sachen, die spielbergische Filme haben, so ein wiederkehrendes Element ist, dass die Figur eben eher eine fürsorgliche Figur ist als eine Hau-drauf-Figur. Mhm. Also das finde ich kommt häufiger bei ihm vor. Es ist ja auch bei E.T. zum Beispiel so, ne? Also da sieht man es auch ganz deutlich, dass es darum geht, sich um E.T. zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht.
Ja. Ist auch schön, also ist ja auch, Duffy, du hattest es vorhin schon gesagt, so die Hochzeit von Steven Spielberg eigentlich so ein bisschen gewesen, wo er seine besseren Filme gemacht hat auch.
Ja, 80er, 90er Jahre.
Die 80er, 90er Jahre, wo er eben auch diese eher unverbrauchteren Typen für, also nicht Typus, Typen, gezeigt hat und
genau. Wobei ich das schon, also ich find's halt im weitesten Sinne schon ein bisschen schwierig, diesen Film als Spielberg-Film zu bezeichnen, aber er gehört schon so mit ins Oeuvre, also ins weitere Oeuvre mit rein. Also er hat schon, also überall da, wo er produziert hat, hat er auch immer sehr viel Einfluss genommen. Mhm. Also schon Dante und Columbus, die den Film hier eben gestemmt haben im weitesten. Aber hinzugehen und zu behaupten, Spielberg hätte keinen Einfluss genommen, wäre wahrscheinlich auch total falsch, weil es hat so viele, also gerade auch dieses Bugs Bunny-artige, cartoonige, das ist eindeutig Spielberg, der hat dann ja ein paar Jahre später auch die Tiny Toons TV-Serie mitproduziert, so als Reminiszenz an die Looney Tunes und so. Also so dieses, ich meine, Chuck Jones sitzt in dem Film, der Regisseur der Bugs Bunny-Cartoons, der sitzt halt in der einen Szene, wo Billy zeigt ihm eben seine Zeichnung und geht dann mit den Worten ja, goodbye Mr. Jones, I'm Wonderson, so. Der sitzt da nicht ohne Grund, ne? Das ist
Genau.
Ja, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, dass der eigentliche Job, auf den Billy ja hin ist Comiczeichner. Genau. Das finde ich auch, das ist so super. Ah. Ein das kleines
ist,
Highlight.
Ja, das finde ich tatsächlich auch schön in dem Film aufgenommen, weil die Leute ihn immer drauf ansprechen, aber wertschätzend auch. Also es ist, ich glaube, der Einzige, der sich so ein bisschen, aber auch nicht wirklich drüber lustig macht, ist dieser Gerald, der ist eher wegen anderen Dingen so ein bisschen teasig drauf.
Du siehst auch den Rest des Films gar nicht mehr wieder, der ist irgendwann weg.
Nee. Ja. Man hofft, dass die Gremlins ihn erwischt haben. die sind halt alle eher interessiert, so wie läuft's mit dem neuen Comic und wie sieht's denn aus und kann man was sehen und überhaupt und so. Also sehr, sehr wohlwollend auch gegenüber diesem Kreativschaffenden, was ich auch sehr, sehr schön finde. Hat mir sehr gut gefallen, dass das so dargestellt wird und gezeigt wird und ist aber auch nicht irgendwie so ein, also er nimmt nicht seine eigenen Comics irgendwann als Vorlage, um zum Helden zu werden, so.
Ja, ne? Genau. Also, es wird nicht als Instrument irgendwie benutzt.
Genau.
Man sieht sie auch eigentlich gar nicht.
Nee, man sieht diese eine Karikatur von Gerald, wo er so ein komisches Monsterviech ist mit dem Gesicht hat. Ansonsten sieht man nichts von den Comics. Man weiß, dass er ein bisschen zeichnet. Man sieht, wie er eine Zeichnung von Kate macht irgendwann am Schreibtisch. Das sieht man aber auch nicht deutlich. Also es wird nicht auf die Zeichnung draufgehalten, sondern der Block liegt flach vor ihm, er zeichnet. Und man kann erkennen, dass es ein Frauenkopf ist. Anzunehmenderweise Kate. Also man kann nicht mal wirklich sagen, dass es Kate ist, aber anzunehmenderweise. Und es ist einfach ein Punkt mehr, der den Charakter rund macht irgendwie. Und eben auch sagt, okay, diesen Job in der Bank, das ist halt da, wo auch diese Familienverbundenheit wieder zum Tragen kommt. Diesen Job in der Bank macht er halt auch, damit für die Familie ein bisschen Geld reinkommt, weil sein Vater ja mit den Erfindungen nicht so wahnsinnig erfolgreich ist. Und er aber sagt, okay, und wenn ihn das glücklich macht, ich möchte gerne als Comiczeichner glücklich werden. Und solange ich aber sowieso noch nicht in der Lage bin, richtig Beruf zu haben in dem Sinne, kann ich auch erstmal was machen, damit Geld reinkommt und nebenher zeichnen und Comics machen. Was natürlich nicht funktioniert, liebe Kinder, wenn ihr mit etwas Geld verdienen wollt, müsst ihr euch dem voll und ganz widmen. Nebenher funktioniert nicht.
Ja, das hat er ja dann auch erkannt im zweiten Teil.
Genau.
Er arbeitet ja dann nicht mehr bei der Bank.
Genau. Aber das ist eben was tatsächlich eben auch im zweiten Teil aufgegriffen wird wieder, was ich auch schön finde, also dass ich das so durchziehe, dass dieser Charakter wirklich ausentwickelt ist auch irgendwie. Also es nicht im Sinne von, der wird sich nie mehr verändern, sondern im Sinne von, alles, was an Veränderungen auch noch möglich ist, ist da angelegt und es aber halt eben keine weiße Leinwand so, sondern es ist eine eigenständige Figur, mit der man sich an vielen Stellen identifizieren kann, die aber eben nicht blank ist, sondern Profil hat.
Also ich hätte soweit nichts mehr.
Ja, bei mir sind auch alle Punkte abgehakt.
Ja, bei mir auch. Genau.
Willst du jetzt noch deinen Abschlussspruch sagen?
Das ist der andere Podcast.
Ach so, okay.
Da vergesse ich ihn auch nie, aber ja, hier haben wir ja gar keinen Abschluss.
Stimmt, okay, das stimmt.
Genau. Also dann möchte ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, Greta, und vielen Dank, Duffy, dass ihr dabei wart wieder. Macht ein Abo, gebt ein Favo. Und ja, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, hier bei den Klassikern der Filmgeschichte.
Genau.
Vielleicht da dann schon mit dem Stephen King Special zusammen mit dem König, Bube, Dame, Gast Podcast, den wir
König,
ja schon
König, Dame,
angeteasert haben.
Gast, Dame, Bube.
Nee, König, Bube, Dame, Gast.
Nicht König, Dame, Bube, Gast?
Nee.
KDGB?
KBDG.
Bist du sicher, dass es nicht der ADDG ist?
Das besprechen wir dann nach der Aufnahme. Genau, das war ja schon angekündigt, hatte beim letzten Mal aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht ganz geklappt, aber wird jetzt hoffentlich zustande kommen. Wir freuen uns sehr drauf.
Ich bin ja gar nicht so ein großer Stephen King-Fan, vielleicht kommt da für mich auch noch was Gutes dabei rum. Keine Ahnung, mal gucken.
Spannend ist auf jeden Fall, ja. Wobei es ja schon angekündigt, wir es schon angekündigt haben, auch dass es mehr oder weniger mit Betonung auf weniger gute Stephen King-Verfilmungen gibt.
Und von weniger guten gibt es ja mehr.
Ja, es gibt mehr ganz weniger gute, genau. Ja, das stimmt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Sehr gerne.
Mhm. Und dann eine gute Zeit. Tschüss.
Und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.